Diese Folge ist gesponsert von Upstars Energy. Als ich damals mit dem Podcast angefangen habe, Leute, habe ich immer gesagt, wenn mal ein Sponsor kommt, dann muss das ein Sponsor sein, wo ich 100% hinterstehe. Hinter dem Sponsor und hinter dem Produkt, hinter dieser Marke. Und das ist bei Upstars Energy definitiv der Fall. Upstars Energy sind Koffeinbonbons, die es in verschiedenen Geschmäckern gibt. Und jetzt gerade so gegen Jahresende, da wird das mit dem Licht sowieso ein bisschen mau. Da ist es ganz wichtig, dass wir, der menschliche Körper, ein bisschen Vitamin D zu uns nehmen. Und das ist bei Upstars Energy der Fall. Was viele nicht wissen, in den Vitamin D Bonbons ist nicht nur Vitamin D drin, nein, es ist auch Zink und Vitamin K2 drin. Ihr könnt euch natürlich an der TikTok-Challenge von Upstars Energy beteiligen und könnt euer Poloch sonnen oder ihr holt euch die Vitamin D Bonbons. Ist übrigens mein absoluter Favorite neben den Spermid. Und wenn ihr jetzt auf upstars.de klickt, seht ihr diese Starter-Packs. Und ihr braucht noch nicht mal tief in die Tasche greifen. Ihr besorgt euch einfach mal ein Starter-Pack und dann testet ihr mal alle Geschmäcker durch. Es gibt verschiedene Geschmäcker wie Matcha Lime, Tropical Lime, Guarana Cherry, Spearmint oder mein absoluter Favorite, Vitamin D. Klickt mal einfach drauf, bestellt euch mal ein Pack und wie gesagt, probiert es einfach mal aus. 2 Bonbons ist der Koffeingehalt von einem Kaffee und es wirkt sehr, sehr schnell. Wir sind stolz und dankbar, dass Upstars Energy unseren Podcast sponsert. Bleibt gesund, bleibt sicher und übersteht den Winter am besten mit Vitamin D.
You are now about to witness the strength of fight knowledge.
Würde ich sagen, fangen wir an. Ne? Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Jene, der Kampfsport-Podcast mit dem gut aussehenden Chris.
Mit dem Rufen. Und heute haben wir als Gast
ja
Nader Soltani.
Ich muss dazu sagen, ich hatte einen Berufsschulkollege,
ja,
der kam auch aus Teheran.
Ja.
Du kommst aus Teheran? Ja, aber du kommst aus dem Iran, ne?
Ich komme aus Suttum.
Nein, er kam aus dem Teheran und er hatte mir gesagt, man sagt nicht Nader, sondern man sagt Nader.
Nein, das ist falsch.
Oh, dann hat er mich verarscht.
Also beides ist falsch. Sowohl, dass ich aus Teheran oder aus Iran komme, ist falsch.
Okay.
Und auch, wie man meinen Namen ausspricht, ist
falsch. Ich habe echt gedacht, du bist Iraner.
Erstmal komme ich aus Dorsten. Ich bin in Dorsten geboren.
Ja. Siehst du, das ist Dorstener, Alter.
46282.
Ja, Dorstener Jung.
Genau. Workers Hall ist auch einer meiner ersten Gyms gewesen, wo ich trainiert habe in meinem Leben. Also ich sehe mich aus Dorsten auf jeden Fall. Meine Eltern kommen aus dem Iran, da nicht so genau richtig.
Ja, okay.
Die sind da geboren. Aber das ist, finde ich, immer so eine, das ist eine schwierige Frage.
Ehrlich?
Das kann man ruhig sensibler behandeln.
Echt?
Und, ja, voll.
Okay.
Das ist interessant.
Kennst du da Thema? Ja, bist du da nicht so unterwandert?
Was heißt unterwandert?
Bewandert. Ich sag's nur.
Was heißt unterwandert? Also, wir können da gerne Diskussionen draus machen.
Machen wir gar nicht.
Ich weiß.
Machen wir nicht. Das soll mal erklären.
Ja, okay, erklären.
Erklär doch mal aus deiner Sicht, das ist interessant.
Ja, genau. Also, wenn man zum Beispiel Menschen fragt, die so aussehen, die oder einen vermeintlichen Migrationshintergrund oder so haben.
Genau.
Dann ist die Frage, wo kommst du denn eigentlich her, macht direkt eine Grenze auf. Also okay,
sagst du eine
territoriale und verweist auf eine territoriale Herrschaftssituation.
Hör zu.
Das bedeutet, ich bin von
Lass
hier
ich ausreden.
Und du bist von woanders.
Ja.
Das bedeutet, das könnte darauf hinweisen, dass, sage ich mal, da ein unterschiedliches hierarchisches Gleichgewicht besteht.
Ja.
Und das ist ausladend.
So du hast recht. Ich entschuldige mich, weil ich hatte letztens noch diesen Rant, wo ich gesagt habe, als die U21 oder die U17,
genau,
die deutsche,
die U17.
Wo ich gesagt habe, wie kann man, ich weiß nicht, ob ihr den Shitstorm mitbekommen habt.
Hab ich.
Da habe ich mich so dermaßen aufgeregt.
Habe ich auch gesehen.
Und das habe ich jetzt gesagt, ohne großartig nachzudenken. Natürlich war es nicht negativ von mir gemeint, aber ich verstehe, was du meinst.
Das habe ich auch gesagt, das ist so dumm.
Okay.
Ja. Nee, so ist das auch manchmal.
Okay.
Viele Menschen machen das gar nicht sondern auch sogar aus einem Interesse heraus.
Mhm.
Aber manchmal, manche nehmen das gar nicht so wahr als eine problematische Situation. Viele würden da einfach nur eine normale, einen Hinweis drauf geben. Aber nun habe ich so ein bisschen sozialwissenschaftlichen, soziologischen Background und habe mich schon früh damit so auseinandergesetzt. Und deswegen,
merkt man kaum.
Deswegen habe ich da jetzt versucht, so ein bisschen, ja, ein bisschen was mit einzubringen.
Nein, das war, fand ich gut.
Emotional damage.
Nein, hat damit nichts zu tun. Also wie gesagt, das war von mir natürlich jetzt nicht negativ. Ja. Irgendwie behaftet, sondern...
Habe ich auch nicht so oft.
Ging um den Namen, weißt du?
Ja. Nade.
Kollege
Nade.
Von mir, ganz genau.
Den gibt es aber im Orient.
Sag mal, habe ich jetzt nicht verstanden.
Also im Orient gibt es den Namen. Nader, sagt man auf Iranisch.
Ja.
Das Ding ist, man schreibt im Iranischen ganz anders als im Deutschen. Man schreibt die Vokale gar nicht.
Ja, okay.
Und so muss man die Vokale denken.
Ah, okay.
Das ist eine ganz andere Sprache halt. Und ja. Im Arabischen und Türkischen gibt es den Namen auch.
Ja, genau.
Ich habe auch türkische Roots. Also meine Familie väterlicherseits kommt aus einer türkischen Region aus dem Iran. Und da sagt man Nadir. Weil das I, das wird dann wie das E, was im Iranischen E in E gesprochen wird, ein bisschen anders, ist dann ein I. Mhm. Im Arabischen ist es dann wiederum Nader. Die Vokale sind immer unterschiedlich. Je nachdem, in welcher Region du bist, sind die Vokale unterschiedlich. Die Vokale schreibt man halt
also
gar nicht mit.
Es ist halt immer spannend, wenn die dich ansprechen. Das ist wie mit meinem Nachnamen. Der kommt ja aus Polen. Ne? Gritzka wird der G-A-Y-C-Z-K-A. Ne? Das ist, wenn mir einer sagt, wie spricht man, dann sage ich mal, überraschen Sie mich.
Ne? Ja, also, genau.
Normal. Okay,
ja. Ich könnte mich jetzt ärgern, dass ich so angefangen habe, dass ich gesagt habe,
du
kommst aus dem Iran. Ohne Scheiß.
Mach dann nicht so ein Ding raus.
Nein, mache ich nicht. Aber für die Leute, die mich kennen, wissen, die mich nicht kennen,
boah, ist voll der Rassist.
Glaub mir bitte nicht. Aber noch einen anderen Satz, den er mir auch beigebracht hat. Vielleicht war das auch falsch, kannst du mir jetzt sagen.
Ja.
Der hat im Schuftachne.
Schuftachne, das ist Arabisch.
Okay.
Also ich verstehe ein bisschen Arabisch. Ich habe viele arabische Freunde gehabt immer und habe ja auch diesen Background, sage ich mal, hier in Essen auch. Und habe auch, als Sozialpädagoge ja gearbeitet, fast 2 Jahre. Und ein Jahr davon habe ich eine Asylunterkunft geleitet.
Oh, mit spannend, oder?
400 Menschen, die da gelebt haben. Die meisten waren Syrer und Iraker. Mhm. Und da habe ich mir auch ein bisschen Arabisch-Kenntnisse auch noch angeeignet oder aufgefrischt und so. Deswegen verstehe ich die Sprachen aus dem Nahen bis Mittelosten, wenn Leute die sprechen, dann verstehe ich die ganz okay. Reden ist natürlich schwer.
Ist wahrscheinlich wie Spanisch und Portugiesisch.
Ja, ja.
Ist ähnlich, aber
ist
nicht
ähnlicher,
gleich.
Ähnlicher.
Also ich verstehe auch
aber,
Italienisch.
Das
aber
die ganze Geschichte dann aber, wenn du so eine Unterkunft leitest und die sehen dich dann rein optisch, dann denken die aber gleich, du kannst Arabisch, du bist ein Araber, ne?
Also die reden einfach drauf los,
teilweise.
Ne?
Ja,
also die wissen dann auch schon, dass ich kein Arabisch kann, aber ich signalisiere denen auch, rede mal einfach, ich versuche zu verstehen, was du sagst.
Okay.
Und in dem Prozess lerne ich auch die Sprache, verknüpft dann Wörter, frag nochmal nach.
Genau.
Wir sprechen gebrochenes Englisch miteinander
und
dann verständigen wir uns irgendwie. Ne? Manchmal haben wir natürlich auch jemanden da, der vielleicht übersetzen kann, umso besser. Manchmal sind es auch Leute von der Unterkunft selber gewesen, die dann halt bei Englisch und Arabisch sprechen zum Beispiel. Die haben dann auch ausgeholfen. Mhm. Und so hat man sich dann irgendwie sprachlich verständigt und Wörter gefunden, die gleich sind, vielleicht im Persischen, im Vergleich zum Arabischen. Und so hat man sich dann versucht, durchzubringen.
Und so lerne ich Spanisch, wenn ich in Spanien bin.
Ja,
einfach machen.
Einfach machen, wollte ich gerade sagen.
Learning by doing.
Learning by doing.
Haben meine Eltern ja auch gemacht am Ende des Tages. Also.
Aber jetzt, wir waren drauf, wer soll sich vorstellen.
Ganz genau.
So stelle ich mich auch weiterhin vor. Also genau, ich habe auch als Sozialpädagoge angefangen. Ich habe meinen Bachelor in Sozialpädagogik gemacht, habe aber ein soziologisches und sozialwissenschaftliches Interesse gefunden. Und habe dann weiterhin, sage ich mal, mehr Sozialforschung gemacht.
Mhm.
Habe dann soziologische Credits gemacht und jetzt studiere ich einen Master, bin auch fast fertig. Hoffentlich nächstes Semester, wenn alles glatt geht. Und studiere gerade Soziologie an der Ruhr Uni Bochum, Soziologie und Philosophie. Ich mache so einen Zweifach-Master. Genau, und mache auch noch MMA und Grappling bei Sparta Luther Livre, heißen wir aktuell.
Ja.
Sparta Essen ursprünglich, als ich angefangen habe.
Ja,
da haben wir uns, glaube ich, erst einmal gesehen.
Da haben wir uns kennengelernt.
Da war ich für eine kurze Zeit einmal da, in dem California Gym oder wie
genau. Ja, genau.
Kennst du das auch noch, ne?
Ja.
Auch hier, ja.
Da haben wir uns einmal kurz kennengelernt. Aber wir wollen heute mal über so bestimmte Sachen sprechen. Vor allem über ein Thema, interessiert mich besonders. Du bist nämlich seit über 10 Jahren, machst du Security für Deutschrap-Artists?
Ja.
Aber bevor wir dahin zu kommen.
Artistinnen auch.
Also. Artistinnen auch.
Artistinnen, okay.
Aber bevor wir dahin zu kommen, wir hatten vorher schon ein bisschen Kontakt. Und du hast mir gesagt, du hast die Folge mit Larissa Niggemann gehört.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, ja, dann komm mal und sag mal hier, was Sache ist.
Komm mal hier und kack mal hier rum.
Erzähl mal, was war der Punkt, wo ja. du gesagt hast, oh, da war ich jetzt nicht mit ein, nicht mit zufrieden.
Ja, genau, da hatten wir ja kurz drüber gesprochen, ja, ja. per Instagram. Und ja, was für mich dann eine Diskreditierung vielleicht war oder so, war, du sagtest an einem Punkt dann, warum trainierst du, du hast es nicht genau so gesagt, aber ich erkläre mal
jetzt ungefähr.
Ne? Du trainierst ja bei Sparta, warum trainierst du zum Beispiel nicht im UFD? Mhm. Und damit fand ich, also du hast also suggeriert, dass für eine MMA-Fighterin, für Larissa in diesem Fall, das UFD ein besserer Platz wäre als Sparta.
Okay. Ich weiß, was du meinst. Ich kenne Larissa nicht persönlich. Ich kenne jetzt auch UFD nicht persönlich. Ich kenne jetzt auch nicht eure Trainingsmaßnahmen. Wenn das jetzt so rübergekommen ist, war das natürlich falsch. Aber meine Frage zielte eigentlich mehr dahin, wenn du wirklich vorhast, sagen wir mal, so wie ich das jetzt bei den anderen, sagen wir mal, Mandy Böhm oder so mitbekommen habe, dass du wirklich jetzt irgendwie einen Step höher machen willst. Mhm. Was dir zum Beispiel ein anderes Gym bieten kann, was dir dein Gym nicht bietet, würdest du dann auch einen Wechsel vorschlagen? So, sagen wir mal jetzt bis nach Frankfurt, MMA Spirit, oder jetzt nach Düsseldorf, UFD Gym.
Haben wir schon drüber diskutiert mal. Das ist so, du kannst in so einem Gym, wo du musst ja qualitativ hochwertige Leute haben, und du hast in diesen großen Gyms halt, die haben halt das Glück, alle kommen dahin. Mhm. Wir haben da mit Konrad Rischka gehabt, der kommt aus Magdeburg und fährt zum UFD, fährt zum MMA Spirit, weil die alle untereinander trainieren, Iron Sharps Iron. Wenn ich jetzt jemanden habe, der auf einem sehr hohen Niveau kämpfen will, also wie gesagt, ich traue mir zu, in unserem Gym, wir können die Leute sehr weit bringen, aber irgendwann ist Feierabend, weil du einfach nicht mehr das Potenzial an Sparringspartnern hast, an Zeiten, die du hast, wo die anderen Leute trainieren müssten. Wenn du ein eigenes Privatgym hast, ist es noch was anderes. Da hast du einen Schlüssel, gibst einen Schlüssel, kannst sagen, hier, geh rein, mach die und die runden Sandsack und so, bla bla bla. Ich gebe dir zwei Leute mit. Und irgendwann kommst du an so ein Dings, und dann ist das auch so ein vom Management. Also Sparta hat jetzt das Glück, die kennen den Murat ja ganz gut, der die Leute gut vermitteln kann. Aber wenn du niemanden hast in der Richtung, kommst du um ein großes Gym, so wie Planet Eater, Leute, die halt in der UFC, Bellator, KSW oder so gekämpft haben, wo die sagen, ja, das ist die Kämpfer, die haben hier gekämpft, die machen gute Kämpfer oder so. Das liegt eigentlich gar nicht darum, dass die anderen Leute schlechtere Kämpfer produzieren, sondern liegt einfach daran, dass die Leute sagen, okay, da haben wir das Vertrauen, die arbeiten professionell, die können den Weightcut, die können dies, die können das, die können jenes. Und die sind auf dies Verlass. Weil für jeden Promoter, der einen Kampf veranstaltet, eine Kampfveranstaltung, da brechen auf einmal 5 Kämpfe weg, weil die Leute entweder scheiße vorbereitet sind, vielleicht in den letzten Wochen noch Sparring machen, sich irgendeine Scheiße einfangen oder eben den Weightcut nicht hinkriegen. Ist es halt beschissen. Mhm. Ist so.
Ja, für mich war, ich wollte eigentlich eher wissen, ob sie bereit ist für ein hohes Ziel, sagen wir mal Bellator, PFL oder UFC, in einer anderen Stadt zu ziehen oder komplett das Umfeld zu verlassen.
Man darf nicht vergessen, also die Leute, die trainieren ja in ihren Homegyms eigentlich, da machen ja Boxer auch die Profiboxer. Und jetzt hier, die sind ja alle nicht nach Hamburg gegangen, die sind für die letzten 6 Wochen nach Hamburg gegangen, für die Vorbereitung, oder nach Berlin, Sauerland. Mhm. Die sind ja nicht die ganze Zeit da gewesen, sondern die trainieren in ihren Homegyms mit ihren Hometrainern und gehen dann für die letzten Schliff sozusagen, ne? Also Grundlagentraining machst du in deinem Gym und das Kampftraining oder Wettkampfvorbereitung machst du in dem anderen Gym. Mhm. Ne?
Also ich sehe das ein bisschen anders. Und zwar, erstmal habe ich selber schon viel Erfahrung in anderen Gyms. Also ich war weltweit unterwegs, in großen Profi-Gyms unterwegs. Also ich habe auch 3 Monate in San Diego gelebt und habe da im Victory Gym unter anderem trainiert, bei Dean Lister. Mhm. Da ist ja der Jocko Weiling, ist ja der Head Coach oder der Besitzer eher. Mhm. Dann geben da noch Jeff Glover Training, Dean Lister gibt da Training. Also ist schon auf jeden Fall Ansage.
Ja.
Da haben auch in der Zeit UFC-Stars trainiert. Der Andreas Kraniotakis hatte vorher da trainiert. Der hat mich da auch ein bisschen vermittelt und angeleitet. Aber ganz am Anfang, also der hat mir gesagt, der Dean ist total korrekt, kannst du mit dem Bier trinken, etc.
Ja, der trinkt viel Bier.
Der trinkt viel Bier, Alter.
Der war mal mit ihm fliegen, bis, ey, Alter. Ja. Der kann saufen.
Ja, Mann, der kann saufen. Wir hatten ihn noch einmal danach.
Das ist aber so ein ruhiger, ne?
Ja, weil er halt viel Bier trinkt. Okay. Der Hopfen macht ruhig.
Ja,
okay. Ne?
Ja. Naja, dann hat Jan Blachowicz in der Zeit trainiert, der war später UFC-Champion, ich habe mit dem dann da trainiert. Das war so die Zeit, da war ich noch nicht mal Blaugurt, aber da habe ich gemerkt erstmal, Es kochen alle nur mit Wasser. Mhm. Es gibt keine Übermenschen oder so, weißt du? Dean Lister ist schon heftiger Typ gewesen in der Zeit. Er war ADCC, hat er zu der Zeit noch Open Class gewonnen, kurz danach. Da hat er sich danach noch vorbereitet, kann ich mich erinnern. Das war schon heftig. Aber dann gab es die UFC, Bellator Fighter. Und da habe ich gesehen, ey, was Grappling und Ground Game angeht, das sind vielleicht heftige Fighter, aber man kann ein High Level erreichen. Man kann daran kratzen, wenn man hart dafür arbeitet, wenn man die Disziplin, die Gedankenarbeit, aber auch die athletische Arbeit aufbringt, dann kann man in diesen Gewässern schwimmen. Mhm. Und das habe ich gemerkt, okay, das ist gar nicht so weit weg und so unterschiedlich, wie ich eigentlich gedacht habe. Und wenn man dann bei Leuten trainiert, Dean Lister hatte damals dieses krasse Leglock-Game, der hat mehr oder weniger das Leglock-Game in die Jiu-Jitsu-Gemeinschaft gebracht, weil er aus dem Sambo ursprünglich kam, also der hat in der Jugend Sambo trainiert, kannte Leglocks und ging dann auf Jiu-Jitsu-Turniere und hat alle weggeheelookt, ne? Weggeheelookt. Und die konnte der auch sehr gut vermitteln. Und damals kann ich mich erinnern, da waren auch noch Leute aus Dänemark, Schweden und so und die waren alle an diesen Leglocks interessiert und ich auch. Und dann haben wir uns die von dem dann beibringen lassen. Und diese Niba aus der Halfguard und so, da hat er ja, glaube ich, den Arona weggetappt damals auf ADCC und so. Und das war sehr interessant und das mitzumachen war richtig cool. Dann kam ich wieder zurück nach Deutschland und habe dann aber weiterhin das Training bei Sparta noch mehr genossen, weil ich gemerkt habe, oh, wir haben selber hier selbstständig eine hohe Qualität an Training. Wir haben Fortschritte und Leute wie Masuch oder so, mit denen ich war noch früher schwerer und war teilweise sein Haupttrainingspartner sowohl im MMA als auch vom Erdinch, sowohl im MMA als auch im Grappling und habe dann gemerkt, Alter, das sind die Leute sind nicht, also der, also so ein Jan Blachowicz, ganz ehrlich, am Boden hätte der Masuch den gefressen.
Ja.
Und da habe ich dann gesehen, ey, guck mal, die Dinge, die sind gar anders. Man darf sich nicht so oft von diesem Fame und von diesem Schein blenden lassen. Und da spielt auch meine Deutschrap-Historie, glaube ich, auch mit rein, weil das ist oft nur ein Ruf. Oft, weißt du, man darf sich nicht unter Wert verkaufen. Wir können was und wir können auch was leisten. Und ich bin zu 100% überzeugt von unserem Training bei Sparta. Wir sind schon lange am Start. Wir waren in allen Phasen des MMAs und auch des Grapplings in Deutschland vertreten. Wir hatten auf jeden Fall eine kurze Pause. Da war der Les weg. Wir waren, ne, der hat kein Training gegeben, wir hatten keinen Gym.
Ja. Ja.
Aber wir kommen gerade wieder. Ne? Und wir können Leute auch auf einem High-Level-Niveau trainieren, betreuen, Weightcut betreuen. Wir haben den Kalle, der sich super gut auskennt. Alle können sich an den zu jeder Sekunde der Vorbereitung, des Weightcut-Prozesses, der ist immer für die da. Wir alle sind für die da, aber der Kalle hat sich explizit da richtig schlau gemacht und stark gemacht. Der hat mir auch selber, schon während wir noch Trainingspartner waren, sich selber MMA gekämpft habe, hat der ja auch noch uns geholfen schon. Ne? Der war da sehr früh belesen. Und auch heute bilden wir uns alle weiter und versuchen, an diesem High-Level-Game anzuknüpfen. Wir geben uns da richtig Mühe. Und ich glaube nicht, dass das flächendeckend im MMA der Fall ist. Und auch in den großen Gyms, sowohl in Deutschland als auch in Schweden oder wo auch immer und England, wo ich schon überall trainiert habe. Da finde ich nicht, dass die Leute die Hausaufgaben immer machen. Es gibt ein riesiges Problem im MMA. Die Leute machen ihre Hausaufgaben nicht ordentlich. Das siehst du in der Top 10 der UFC. Die Leute haben massive Defizite und die, auch wenn das super professionell wirkt, schau dir die Leute an in den Top 10, davon sind viele hochgradig defizitär in ihrem Game. Die glauben zum Beispiel, und das hat man jetzt bei Leon Edwards gegen, wie heißt denn der Trump-Vogel? Der da im Kostüm da rumrennt.
Der mit dem
Kobe Covington,
ja.
Dass er denkt, er könnte sich auf sein Wrestling und sein
Wen meinst du jetzt, Leon Edwards?
Nein, ich meine Kobe Covington. Er denkt immer noch, er kann sich auf sein Wrestling verlassen. Mhm. Aber versteht nicht, dass die Engländer einen Style entwickelt haben, die das schlagen können. Und zwar ein submission-orientiertes Grappling liefert der. Krasses Cagework. Striking sind die Engländer ja sowieso einfach nur heftig. Und hat es geschafft, den sogar zu Takedown. Nicht nur den, sondern auch noch Kamaru Usman. Der hat die Runner geholt, Alter. Und das sind heftige Ringer. Das ist ja fast schon die Creme de la Creme des Wrestlings im MMA. Und man sieht, dass dieser Style, der ist defizitär. und ich glaube nicht, dass alle schon dahinter gekommen sind,
ja, flächendeckend. Ja, wobei ich sagen muss, du kannst das jetzt nicht an einer Geschichte festmachen oder so, ne? Also ich gebe dir in vielen Dingen auf jeden Fall recht, das stimmt schon. Aber brechen wir das mal einfach runter aufs Boxen. Du hast einen Boxen, ich habe einen harten Puncher. Also nimm mal hier wie Francis Ngannou. Mhm. Ne? Ein super Puncher. Muss natürlich vorsichtig sein. Ein Punch kann alles entscheiden. Aber nehmen wir den Punch weg. Ne? So ein Klitschko würde den einfach ausboxen. Mit seiner beschissenen Führhand 12 Runden lang wegpendeln, pap, 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 und einfach gewinnen. Wenn es nur ums Gewinnen geht, wir reden jetzt nicht hier um einen schönen Kampf oder was, so Henry Maske mäßig oder was. Ne? Da war ja kein schönes Boxen. Also war schon ein sehr technisches Boxen, aber wenn du einen Boxkampf sehen willst, dann willst du ja richtig bam, bam, bam. Mir geht's auf jeden Fall so. Ne? Aber von der Cleverness her war das spitze. Und genauso ist das auch im, wenn du sagtest hier so, ja, im Grappling, wir haben mit zum Beispiel den Timo, den kennst du mit Sicherheit auch noch, ne? Den Timo hat beim Stefan schon trainiert, im Fight Club damals. Ne? Der macht bei uns diese ganzen Geschichten, John Danner, ne? Diese ganzen Leglock, Aschi hier, Aschi Inside, Aschi Outside, Aschi bla bla bla. Alles super.
Der Timo ist der Tätowierer?
Nee.
Ich glaube, der hat gar kein Tattoo, ne?
Doch, der Timo hat ein paar Tattoos. Ja? Ja. Okay. Auf jeden Fall, Timo macht dieses, das ist technisch super ausgeprägt. Nur, oft stehe ich dann und denke so...
Meinst du den Florian?
Er meinte Florian. Der hat Essen tätowiert, hat in der Leberstraße sein Tätowierer. Times of Grace,
ja. Ja, und Timo macht ein super Grappling. Richtig toll. Fürs Grappling, super. Fürs MMA... kannst du davon so ein Stück gebrauchen, der Rest ist fürs Grappling gedacht. Ganz sobald dir einer auf die Fresse haut, ändert sich das Spiel.
Ganz genau. Und auch da, muss ich sagen, sind wir aktuell einfach einen Schritt voraus. Also beziehungsweise nicht einen Schritt voraus, aber wir behandeln das auf einer globalen, wir schauen uns das auf einer globalen, diskursiven Ebene an und versuchen genau diese Fehler nicht zu machen. Wir haben das bei Tony Ferguson gegen Paddy Pimblett gesehen. Die machen die Jiu-Jitsu-Fehler, würde ich sagen. Ja. Die gehen von der Side-Mount, gehen die beispielsweise dann in Half-Guard, dann in Guard. Mhm. Auf dem Weg hast du schon so viel gefressen.
Genau.
Ey, und dann hast du so viel Schaden getragen, dass du auch nicht mehr kampffähig bist. So richtig.
Genau.
Der Tony Ferguson ist ja dann nicht mehr kampffähig.
Genau.
Deswegen musst du hochkommen, top. Du musst alles tun, um on top zu kommen.
Um top zu bringen.
Und das ist die halbe Miete. Da darfst du nicht die Fehler machen. Und ich glaube, dass unser Lutter Livre, und da müssen wir unsere eigenen Ressourcen wertschätzen, unser Lutter Livre, was wir hier in NRW haben, was uns Daniel Didane gebracht hat und was wir hier weiterführen, das ist voll geeignet für einen geilen MMA-Fight.
Deshalb ist das, was ich sage, wenn einer so fragt, ich mache Oldschool-Lutter Livre. Das ist Oldschool. Ich halte mich an die Basics und versuche das so gut.
Genau.
Bei mir ist es auch zum Beispiel, wenn ich Lutter Livre mache, lege ich mich gerne auf den Rücken. Ich bin halt faul. Das ist okay. Das ist nicht immer gut. Wenn du Kämpfe gewinnen willst, machst du das nicht. Aber wenn du Kämpfe überleben willst, ist das so im Training, ist das für mich, ne? Ich bin ein alter Mann. Ich muss gucken, ich muss meine Ressourcen haushalten. Ne?
Ey, das ist ein kämpferischer Stil. Und den zu perfektionieren und den weiter auszuführen, aber natürlich auch die Sachen, ne, die jetzt neu sind, sage ich mal, dieses ganze New Wave-Zeug zu respektieren, zu schauen, zu verhandeln, was kann ich optimieren. Aber auch in diesem Prozess zu bleiben, ich stimme dir zu, vieles. Auch, es bringt auch nichts, nur diese DVDs sich reinzuziehen und dann nur das zu studieren und ein Studium, reines intellektuelles Studium draus zu machen. Das geht natürlich nicht. Du musst auch auf deine Leute schauen. Was machen die? Was bringt denen was?
Genau.
Explizit. Geh mit denen in die Kämpfe. Schau dir das an. Und das muss ich sagen, Les Herden, unser Trainer, der macht das, finde ich, jetzt schon seit so vielen Jahren mit uns. Und wir haben Fortschritt und es macht richtig Spaß zu trainieren. Wir sind jetzt seit 2,5 Jahren oder so, Corona und so war ja nochmal dazwischen, wieder in Oberhausen. Und bei uns geht es richtig vorwärts und wir machen richtig Fortschritte. Und ich finde, wir, Larissa hat das auch selber gesagt, wir stellen ein Zuhause dar. Mhm. Ich meine, mehr oder weniger, kann ich ja gleich nochmal zu meiner Kampfsporthistorie ein bisschen was erzählen, aber wir haben Leute da von der ersten Sekunde bis zur letzten.
Loyalität.
Können wir die Leute begleiten.
Ist ja nicht schlecht. Ja.
Loyalität nicht nur, sondern auch einfach ein Ort, wo wir uns alle gegenseitig vertrauen. Wir sind eine kleine, eingeschworene Truppe, mehr oder weniger. Wir können uns vertrauen, wir können uns fordern, wir können uns hart fordern und uns dann wieder cool verstehen. Ich glaube, das ist wichtig, weil dieses Verhältnis von Konkurrenz und Kompetitivität, da die Balance zu halten, das geht mit viel Vertrauen sehr gut. Und ich bin völlig überzeugt davon, was wir aktuell machen. Und wir werden, ich verrate das jetzt hier einfach schon mal, wahrscheinlich bald auch noch unser MMA-Angebot ausbauen. Wir werden auch umziehen, wie alle Steine. Ist noch nicht alles zu 100%.
Aber ihr bleibt in Oberhausen dann?
Wir gehen wahrscheinlich nach Duisburg. Wir gehen wahrscheinlich nach Duisburg, haben fettes Gym dann, wenn alles klappt, so wie es aussieht, haben Training und greifen nochmal richtig an. Wir kommen gerade aus der Versenkung, aber wir greifen nochmal richtig
an. Ihr wart ja nie richtig weg, aber lass mir mal kurz dazu was sagen. Du gesagt
hast, lass mich mal ganz kurz.
Einmal kurz. Okay. Also war sehr wichtig, weil ganz ausgeschlafener Typ, nämlich Peter Sobotta, hat das im Interview mit mir gesagt, kannst du dich erinnern? Wo wir nämlich gesagt haben, weil er sagte, wie macht ihr das, den Baling, so ein kleines Kaff, so ein kleines Kuhdorf. Mhm. Wie könnt ihr so viele gute Kämpfer generieren? Mhm. Und dann hat er ganz Wichtiges gesagt, weil ich sagte, okay, ihr habt gute Trainer, der hat wirklich gute Trainer da, Christoph Jotko ist öfter da und so. Also, aber Peter Sobotta sagt, der Team Spirit. Das ist das, was es bei uns macht. Und das ist bei vielen Dingen. Das ist bei uns so. Wir haben einen sehr guten Teamspirit. Und das ist bei euch auch schon immer so gewesen. Und das holt unfassbar viel raus, weil die Leute fühlen sich einfach gut aufgehoben.
Mhm. Hör mal, und ihr habt auch Ressourcen. Sorry, wenn ich das sage. Ich weiß das natürlich. Ne? Du hast da auch schon bei Timo Bonfilio Trainer gemacht. Das sind alles heftige Ressourcen. Ihr seid schon so lange dabei, ihr seid Urgesteine, Alter, ihr seid Legenden und dafür muss man einfach Respekt haben. Ihr seid schon voll lange am Start, ihr habt viel geopfert, ihr macht und deswegen ist die Loyalität so wichtig. Deswegen ist das wichtig, dass man das wertschätzt. Ey, diese Leute, die geben ja alles, ihr Leben. Früher hat man noch nicht mal richtig was verdient, aber man tingelt von links nach rechts.
Heute verdient es auch.
Okay, jetzt
heute
verdient es auch
nichts. Ist wichtig, jetzt und dass man
jetzt,
das sieht.
Jetzt muss
das
ich mal was sagen.
Früher in Dorsten bei uns die großen Fighter gewesen.
Ja, ja, klar.
Und ihr wart da und ihr habt die betreut. Das ist ein Wissen. Wenn man das hat, muss man wissen, wie man diese Ressourcen richtig ausschöpft. Und ich glaube, worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, wir müssen in Deutschland, wir hinken nämlich hinterher. Hm. Wir sind was nämlich nicht du? Da, im Vergleich zu den Engländern beispielsweise und auch global, können unsere Kämpfer, die wir international haben, und da sind wir wieder bei den großen Gyms, ey, die reißen nichts. Ein Abus Magomedov, ehrlich gesagt, finde ich, der ist sowohl im Grappling, als auch im Wrestling, als auch im Striking, besser als Sean Strickland. Ich finde den wirklich besser. Aber der schafft es nicht, den Kampf zu machen. Das sind technologische Schwächen. Und Gameplan, psychologische, was auch dazu gehört, psychischer Druck. Und da müssen wir als Deutschland ganz, ganz viel lernen. Und da müssen wir genau an unsere Ressourcen anknüpfen, weil wir haben das drauf hier mit dem Sport. Wir haben das drauf hier. Wir sehen das bei Olympia. Wir können Medaillen sammeln. Wir können Medaillen holen. Aber wir müssen auch an der Struktur arbeiten.
Ja, also ich unterschreibe komplett alles, was du gesagt hast. Ich möchte jetzt einmal kurz sagen, nicht, dass das hier so hingestellt wird. Ich mache Sparta oder irgendwelche anderen Gyms oder so nieder, um Gottes Willen. Das ist ja komplett mein Reden, dass man diesen in Anführungszeichen, kleineren Gyms trotzdem Aufmerksamkeit schenkt. Und diese Loyalität ist verdammt wichtig. Ich persönlich bin der Meinung, also wie gesagt, ich kenne Les, ich kenne, ist Hausmeister auch noch da?
Ab und zu, leider zu selten.
Okay, Mann. Also ich kenne ja noch einige
Leute. Auch den Kalle. Wenn du das hörst, beweg deinen Arsch zum Training, Alter.
Auch den Kalle.
Ich vermisse dich und ich brauche dich für die scheiß Leglocks, Alter. Was ist los mit dir?
Manuel Masuch und. Wie gesagt, ich begleite nicht euer Training, aber ich wäre sofort zu 1000% würde ich euch supporten, gerade hier Ruhrgebiet, NRW und. Ich persönlich, aber du hast gerade selber gesagt, ihr wart in der Versenkung, ihr kommt jetzt wieder raus, hab damals so als Zuschauer immer so gedacht, der Les ruht sich sehr lange auf die DGL damals aus. Als damals diese deutsche Meisterschaft war.
Und da habe ich,
ja, das, natürlich war das ein Ding. Aber nachdem das alles so war, wurde ziemlich oft immer, damals noch mit Facebook und so, dass diese Erfolge von früher immer noch, war da 2010 oder so, ne, immer noch so ein bisschen hochgejubelt worden sind, wo ich gedacht habe, jetzt geht doch mal weiter einen Schritt nach vorne oder so.
Ja, aber gut, jetzt muss man auch denken. Jetzt.
Dann haben sie, warte, lass mich mal ausreden. Dann habt ihr ja ein neues Gym aufgemacht in Oberhausen mit Manuel Masuch. Larissa, ich kenne Larissa auch nicht persönlich, aber meine Frage war eigentlich nur damals gewesen.
Oh, reitet der immer noch drauf
ja, rum? Ja, reite ich drauf rum, weil ich habe so das Gefühl, ich werde hier so in die...
überhaupt gar nicht.
Dass die Leute einen falschen Eindruck von mir haben. Dass ich wissen wollte, ob sie bereit ist, in einen Schritt zu gehen, so wie du gerade gesagt hast, Leon Edwards in England, macht man ein ganz anderes Wrestling als woanders, dass sie sagt, okay, ich weiß nicht, ich fahre jetzt nach England und werde da jetzt trainieren. Das war jetzt meine Frage.
Ich glaube, Larissa hat einen sehr guten Job. Ne? Und die
ist zufrieden.
Bevor du so einen Job hinschmeißt,
hast du mir gesagt.
Um ins MMA zu gehen. Und dann, das ist ja nun mal ein Glücksspiel. Ne? Denn du gewinnst 2-3 Kämpfe, bist du wieder ganz unten. Mhm. Verlierst 2-3 Kämpfe, gewinnst 2-3 Kämpfe, bist du auch immer ganz oben. Und das musst du auch erstmal verpacken. Mhm. Du hast ja auch natürlich wirtschaftliche Geschichten. Wenn ich jetzt eine Wohnung habe und dergleichen, weißt du, ich muss ja auch für meinen Unterhalt sorgen.
Ja, natürlich.
Und das ist im MMA in Deutschland eben noch aktuell.
Das ist generell im Profisport zu schwer.
Also erstmal nochmal würde ich mich einmal auf dich beziehen und zwar, also DGL haben wir nicht nur die erste DGL 2010 gewonnen, wir sind mit den Mainzern die einzigen, die zweimal DGL gewonnen haben.
Aber erste Mal war schon richtig, ja, richtig geil.
Ne? Mal, erste Mal war richtig geil, letzte Mal war auch richtig geil. Wir sind der erste und der letzte DGL-Sieger. Mhm. So, und das letzte Mal war 2015 oder was? Mhm. So lange ist das nicht her. Und jetzt gerade sind wir auch wieder auf den Turnieren unterwegs. Und beispielsweise, ihr seht den jetzt nicht auf der Kamera, aber der Herr Moritz Polier, der hier seht, der ist mittlerweile Purple Belt. Mhm. Und in seiner Heavyweight-Klasse räumt der alles ab aktuell. Wir sind auf Turnieren wieder unterwegs und wir belegen auch meistens erste oder zweite Plätze. Das gilt für mich, das gilt aber auch für Kalle, für Moritz, für Larissa, für Nessim, Jeffi, Julia, die Leute, die aktuell bei uns auf den Turnieren unterwegs sind, da räumen wir auch weiterhin ab. Also wir sind auch immer noch weiterhin am Start. Wir waren, wie gesagt, eine Zeit lang weg, sind aber jetzt wieder am Start. Wir wollen auch dieses Jahr wieder angreifen. Wir haben jetzt bald die ILCS von Murat auch in Hannover, wo wir zahlenstark vertreten sein werden.
Ich kann mal eins sagen, der gute Murat sitzt hier neben mir, Alter, der hat Arme wie Beine.
Ja, genau. Und ich habe selten einen Heavyweight gesehen wie Moritz, der so technisch versiert ist und der auch so eine Fortschrittsgeschwindigkeit hat. Natürlich mit dem Masuch damals, also wir haben eine Historie von schweren Leuten, die auch technisch stark sind. Und da sind wir weiterhin am Start. Und es ist nicht nur die DGL, die für uns spricht, sondern einfach dieses Turnier,
jetzt lass
dieses
doch,
Leben
jetzt,
auf den Turnieren.
Alter, jetzt lass dich doch nicht auf diese scheiß DGL-Scheiße ein.
Ja, das war okay. Nein, wir sind auch unterwegs und wir sind am Start. Leute haben uns tot geglaubt.
Ich persönlich, wir sind
Urgesteine oder wir sind irgendwie aus der Vergangenheit. Aber wir sind wieder voll am Start und wir werden auch noch weiterhin.
Also derjenige, der die Grappling-Szene verfolgt hat, der weiß, dass das nicht der Fall ist. Das mag für einen Außenstehenden so gewirkt haben, aber wenn du das verfolgt hast, dann war dir das klar. Wie gesagt, das kam ja auch ein bisschen was dazwischen, Familie und solche Dinge. Ne? Man muss ja dann auch mal, wenn man eine ganze Zeit lang seine ganze Energie in eine Sache gesteckt hat, also neben seinem Beruf natürlich noch oder so, und dann bist du dann irgendwann auch mal so, wo du sagst, brauchst mal einen kleinen Break. Mhm. Ne? Du trainierst dann natürlich immer weiter. Les hat dann in seiner Garage da viel gemacht und so. Genau. Da war immer richtig und waren immer gute Leute am Start. Ja. Ich wollte eigentlich auch immer mal hin, aber irgendwie habe ich mich entweder verletzt.
War zur Corona-Zeit.
Ey, noch, ne? Kommt doch gerne mal. Ich würde euch jederzeit, ich würde euch gerne einladen, jederzeit, wenn ihr mal Bock habt oder so. Ne? Ich habe ja auch schon mal bei euch trainiert. Mhm. Ich war ja da, ich bin ja ein Kindheitsfreund von Mustafa Kaya und Cem Kaya, die bei euch trainiert haben.
Cem hat leider aufgehört.
Der war richtig gut, musste ja auch. Ja.
Ey, Cem hat Austrian Wonderboy da geschlagen, ja. In Nordiev, ne, ja. In der ersten Runde bei
DLC.
Bei Cem war es, glaube ich, das Problem, er hat sich ja auf eine relativ doofe Art und Weise verabschiedet, was ich sehr schade fand, weil ich mochte den halt sehr. Nur der hat dann irgendwann mal mit so ein paar Leuten gesprochen, die ihm erzählt haben, der könnte für einen Kampf bei Will of MMA zum Beispiel 5.000 Euro verdienen. Ich sage, Cem, du musst mal ein paar Kämpfe erst machen, bevor du mal irgendwelche Summen aufrufst. Und 5.000 Euro verdient in Deutschland zur damaligen Zeit, das war so 2015 oder so. Ich sage, verdient hier keiner. Das geht nicht. Wenn du der Dings hier bist, auf dem Plakat der Highflyer oder so, dann kannst du das vielleicht verlangen. Der hatte ein bisschen zu wenig Geduld, leider, weil das war eines der größten Talente überhaupt. Und es ist super schade, dass der aufgehört hat.
Er fand den auch richtig gut. Ich habe auch dann noch ein paar Mal mit dem dann.
Der hat ja bei Tepper Snap gegen Abux Marumedo fand der, glaube ich, eine Dreiviertelstunde.
Das weiß ich noch.
Eine Dreiviertelstunde. Der musste dann aufgeben, weil er Krämpfe hatte.
Ja, ja, das weiß ich noch. Der hat super gekämpft. Der hat mir super gut gefallen vom Spirit, von der Art und Weise.
Toll.
Progress, die Art und Weise, wie der Fortschritte gemacht
und beide, hat. Und beide gut. Sehr gute Trainingspartner, beide sehr gute Teammitglieder.
Wo trainiert er denn jetzt?
Keine Ahnung. Leider gar keinen Kontakt. Ich habe einmal...
Der gar nicht mehr, die haben aufgehört. Also die waren beide mit mir im Fußballverein. Der Vater von denen, der war auch Trainer von Cems Mannschaft.
Ja.
Und Mustafa Kaya war mit mir in einer Mannschaft. Rot-Weiß Dorsten haben wir
Bei Rot-Weiß Dorsten haben wir oben im Vereinsheim trainiert. Mit den Bulldogs Dorsten haben wir angefangen.
Ja, geil. Cool. Ja, genau. Ja, um nochmal drauf zurückzukommen. Genau, ich komme aus Dorsten und zu meiner Kampfsporthistorie hast du am Anfang gefragt, habe ich aber noch gar nichts gesagt. Und zwar war mein Vater schon Taekwondo und Karate Black Belt. Mhm. Und im Iran. Im Iran ist Kampfsport sehr groß.
Jo,
und ganz auch Ringen, anders ne? gesehen. Auch Ringen, die haben alle auch gerungen.
Aber tatsächlich auch Taekwondo. Sind Iraner ja, sind sehr gut
im Taekwondo. Richtig gut, richtig gut. Also Taekwondo und Karate auch. Und Ringen haben die alles in einem Gym trainiert immer. Kampfsport ist einfach groß und wird sehr, sehr anerkannt gesellschaftlich.
Das ist, was uns hier fehlt.
Was uns hier fehlt, wo wir auch hinterherhinken. Und auch meine anderen Onkels, also die sind 6 Brüder und die sind alle, fast alle Black Belts, entweder in Karate oder Taekwondo. Und so kam ich früh schon mit Kampfsport in Berührung, aber ich hatte immer...
Da blieb dir ja gar keine Wahl.
Da blieb mir keine Wahl. Ich war auch früh schon im Taekwondo-Verein dann hier in Dorsten damals. Ich weiß nicht, ob du da Gym kennst, das ist auch am Jahnplatz, da habe ich nämlich gewohnt.
Ja.
Da ist ein kleines Fitnessstudio, so ein, wie heißt es denn nochmal?
Topic? Nee, Topic ist schon Gladbeck nicht. Wieder.
Das ist ein kleines, an. Richtig geiles Pumperstudio gewesen. Ganz oldschool, ganz klein. Da haben auch mehrere Dorstner trainiert oder waren auch richtig Kanten und so. Und wir hatten dann einen kleinen Raum, da haben wir Taekwondo gemacht. Das war so mein erstes Ding. Aber ich wollte immer wieder Fußball spielen. Rot-Weiß-Dorsten war um die Ecke. Meine Freunde waren alle da aus der Schule. Und dann hat es mich aber doch immer wieder auch zum Kampfsport gezogen. Dann irgendwann war ich auch noch im Judo-Verein. Und dann in der Walker's Hall. Das fand ich dann auch richtig cool, weil... Ich wurde auch ein bisschen jugendlicher, so Judo-Verein war mir dann ein bisschen zu spielerisch.
Ja.
Und dann habe ich dann da angefangen mit dem Thai-Boxen bei Kai Challener.
Challener, ja.
Und der Besitzer da auch, Sebastian hat auch Training gegeben und so. Da habe ich dann meine ersten Erfahrungen so gesammelt. Und irgendwann bin ich nach Essen gezogen, habe mein Fachabi fertig gemacht und habe dann Sparta gefunden. Und da bin ich dann auch bis heute geblieben. Und in der Pause, währenddessen Sparta weg war und jetzt wieder auferstanden ist, habe ich meinen Bachelor gemacht.
Guck mal, alles richtig, man hat die Zeit ausgenutzt. Ne?
Ja.
Im Lothar Liwe bist jetzt Braungott, ne?
Ja.
Geil, geil. Also wie gesagt, ich kenne dich ja noch von Sparta hier in Gelsenkirchen, ja. Die Zeiten. Da waren noch so viele andere Leute, ich weiß gar nicht mehr. Nico Lohmann war noch da.
Lohmann.
Ja.
Das war eine coole Zeit.
Karl Stahl war da, ja. Der Volker Dietz war
auch. Michael Erdinsch. Der Voller, genau.
Ja.
Den Voller schreibe ich ab und zu nochmal.
Cool. Ja.
Ich war letztens, wo ich auf Fuerte surfen war, treffe ich eine Polizistin. Das ist eine Arbeitskollegin vom Voller.
Ach Quatsch.
Ja, ohne Scheiß.
Ey, der war letztens wohl sogar, ich war leider nicht da, ich habe ihn nicht getroffen,
gesehen.
Aber
ich
der war
gesehen.
Wieder beim Training.
Ich
hoffe, der kommt auch nochmal. Schöne Grüße an dieser Stelle.
Ey, das Problem ist, wenn die einmal so lange weg waren und merken dann so.
Ey, der Voller war ja schon immer ein Tier, so körperlich auch.
Er war ja
so.
Turner, ne?
Turner und der soll wohl auch wieder fit gewesen sein. Sag mal, was du da. Ich hoffe, der kommt bald mal wieder.
Ja, wärm zu wünschen. Ich würde mich freuen, weil da sind so, weißt du, die alten Jungs hat gehört einfach in den Sport. Weil die sind, der war einfach immer gut drauf. Du konntest mit denen super trainieren.
Ja. Boah, das letzte Mal, als ich den gesehen habe, da war der hier, bei mir. Da wollte der hier damals mein ATV kaufen. Da war der mit seiner Frau hier. Da war das letzte Mal, dass ich den gesehen habe, aber das ist schon Jahre her.
Ja.
Aber wenn ihr nach Duisburg wollt, ist große Konkurrenz da, ne? Hast du mitgekriegt, ne?
Ja, aber das finde ich gut, weil das ist ja auch so, meistens ist es so im Kampfsport, aber auch in anderen wirtschaftlichen Branchen ist es so, dass dort, wo die Konkurrenz hoch ist, sich auch immer was bildet, eine Kultur bildet, eine Kampfsportkultur. Ist ja in Teheran beispielsweise genauso, da gibt es so viele Gyms, das explodiert, alle haben kaputte Ohren, kommen aus den Gyms und so, hauen sich Testo rein und alles mögliche, ja, kriegen Haare auf die Nase und das sind heftige Tiere, Mann, das ist einfach heftig. Also ich war auch da schon im Iran und habe auch Cousins und so, die auch Ringer sind und so, das ist schon heftig und das gibt es an jeder Ecke. Leider Iran auch, wie Deutschland, nicht richtig durchgestartet im MMA. Komischerweise, obwohl
ja,
es krasse Wrestling
ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, weil die sich halt so ein bisschen weggeschossen haben mit dem Regime oder so, dann haben die anderen keinen Bock darauf, mit denen zu arbeiten und so. Das ist so ein bisschen Dissen, ist das so von dem Rest, so, weißt du?
Ja,
die nehmen den Sport dann. Das weitet sich eigentlich mal den Sport auf, weil wenn wir auf der Matte sind, ich will keine Politik, ich will keine Religion, ich will keine Scheiße, ich will einfach meinen
schwitzen.
Sport machen.
Ja,
das ist meine Partyzone, da habe ich Bock drauf. Ich will nicht diskutieren müssen, das könnt ihr alles zu Hause machen, geht dahin, habt Sport,
auch,
habt euch lieb, ey. Haut euch aufs Maul.
Denke genau so,
nehmt
die
ganze
Matte
Sache
ist kein
sportlich.
Ort dafür, so, sondern das außerhalb kann man sich gerne immer streiten, das finde ich auch schön.
Ey, wo sonst hast du wie, ey, kriminelle Polizisten, ey, von mir
auf
aus, religiöse, Dings, Atheisten, alle miteinander. Das ist das, wie die Welt funktionieren Voll. Sollte. Das ist auf der Matte.
Ey, guck mal, wir haben Rechte und so was im Kampfsport. Ne? Ist ja ein autoritatives Milieu, könnte man sagen. Und da sind auch vielleicht mehr Rechte und auch mehr Islamisten teilweise sogar. Ne? Aber man hat nicht so eine Ausgrenzungserfahrungen. Ich habe an der Uni mehr Ausgrenzungserfahrungen als auf der Matte.
Überleg mal,
auf der ganzen Welt.
Obwohl der Student.
Obwohl diese aussehen wie die größten Arschlöcher, die sehen aus wie irgendwelche toxische Maskuline oder so, aber noch nie eine Ausgrenzungserfahrung also, gemacht im Kampfsport.
Wir haben mal hier festgestellt, eine toxische Maskulin gibt es nicht. Entweder bist du maskulin oder nicht.
Ich meine
oder
ja.
Gibt
ja.
Toxisch
haben wir auch schon eine Diskussion
toxisch, drüber. Ich meine, die sehen so aus, wie man sich einen toxischen Mann vorstellt. Ich kriege das auch selber oft mal zu hören.
Ernsthaft?
Ja, auf jeden Fall. Weil ich an der Uni...
Du kriegst zu hören, dass du zu toxisch maskulin bist.
Die Leute finden mich...
Wegen dem Bart oder was?
Ja, ja. Ich bin auch mittlerweile Dozent an der Uni.
Ja.
Ich gebe auch Lehrveranstaltungen. Und manchmal finden die Leute, glaube ich, mein äußeres Erscheinungsbild befremdlich oder nicht so akademisch. Oder ich sehe für die Leute nicht so intellektuell aus.
Jetzt guck mich an. Weißt du, Stefan sagt immer, du siehst aus wie ein beschissener englischer Hooligan.
Das stimmt. Ne? Das stimmt allerdings.
Das stimmt hier. Ich werde hier ausgegrenzt, Freunde. Nee, aber das ist so. Ganz ehrlich, ich habe schon, meine Mutter hat mir mal irgendwann erzählt, ne? Ja. Also ihr hätte jemand erzählt, dass ich ein stadtbekannter Nazi wäre. Ne? Mhm. Ich sage, was? Wie bitte? Da hat meine Mutter auch gesagt, habe ich nur zu dem gesagt, bist du bescheuert oder was? Das ist halt der Sport, ey, was ist mit dir? Ne? Ja. Das war sogar ein Bekannter, also ein guter Bekannter. Ne? Stadtbekannter Schläger war ich auch schon. Also von daher... lebt sich relativ ungeniert, allerdings muss man sagen. Nur wenn du später mal Kinder hast, dann ist es scheiße. Wenn dir einer so eine Scheiße um die Ohren haut, ja. Weißt du, das ist doof. Weil das hat immer dann Konsequenzen für deine Kids und so, das ist nicht geil.
Ja,
aber das sind Vorurteile, ne? Die wirst du auch nicht aus der Welt greifen können. Ja, wenn du jetzt irgendwo reinkommst mit dem
Bart.
Übrigens sehr schwarze gut gepflegten Haare. Schwarzen Danke. Bart, muss ich mal so sagen.
Ja, aber das wird dir dann zu Verhängnis.
Ja, aber dann kommst du rein und dann heißt das hier, das sind die Vorurteile, aber die kriegst du aus den Menschen nicht raus.
Ja, das ist so. Also ich habe dann auch oftmals Schwierigkeiten und ich sehe mich als leistungsorientierten und interessierten Studenten. Ne? Mhm. Ich arbeite auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter, bin an verschiedensten Forschungen beteiligt, zu Liebe, zu Fußball-Fankultur, wo wir bei Hooligans waren und zum Kampfsport habe ich ja die Studie gemacht als Bachelorarbeit. Und ja, manchmal habe ich Schwierigkeiten, akademisch auf Anhieb ernst genommen zu werden. Wenn ich dann mehrere Veranstaltungen hinter mir habe und wenn die Leute mich dann auch wirklich kennengelernt haben, dann fällt das einfacher.
Ja.
Aber so der erste Eindruck ist immer erstmal von dem.
Von der Optik her, ey, Habibi. Ne?
Aber ja, das ist eine Superkraft, wenn du das so nimmst.
Warum?
Weil, wenn du, bestes Beispiel, als ich meinen Schwager erste Mal gesehen habe, ja, so vom Äußerlichen.
Dein Schwager?
Mein Schwager, also. Ja. Als ich den ersten Mal kennengelernt habe, bevor ich meine Frau kannte und wir kannten uns schon vorher, da kam der auf mich zu, dicken Oberkörper, ne, marokkanisch, und da habe ich so gedacht, nur vom Sehen her, und das war wirklich nur ein dummes Vorurteil, habe ich gesagt, das ist bestimmt eine arrogante Sau. Und dann wechselt der mit mir ein paar Wörter und dann denke ich mir, meine Fresse, was ein geiler Typ. Und dann hast du eine viel, viel stärkere Bindung, eine viel stärkere Beziehung zu solchen Leuten.
Ich hab das
auch. Warte mal ganz kurz. Und ich glaube, wenn du reinkommst in so einem Raum und die sagen, wer ist er denn? Und dann fängst du an zu reden und die wissen ja, wenn du redest, merkst du ja, der hat was auf dem Kasten, der ist intelligent.
Danke.
Dann ist sofort vorbei und denkst, boah, alter
Scheiße. Sag mal so, er ist gebildet.
Nein. Aber die Bildung, die kommt auch durch den Kampfsport. Also, ne, also dieses, also ich glaube, ich habe einen riesen Vorteil gegenüber anderen Studenten und die kommt aus meiner Vergangenheit im Kampfsport oder meiner Gegenwart im Kampfsport. Ich stehe stramm wie ein scheiß fucking Soldat, ich höre erstmal zu, zieh mir das alles rein, ich kann mich danach davon lösen, wenn ich möchte. Aber ich kann erstmal dem Professor oder der dozierenden Person so viel Respekt geben und sagen, ich höre mir erstmal neutral an, was du zu sagen hast, was du beibringst. Du bist in der lehrenden Funktion und ich ziehe mir das erstmal rein. Und wenn ich mich danach davon lösen möchte, in einer wissenschaftlichen Arbeit, in einem wissenschaftlichen Diskurs, so läuft das ja, kann ich es immer noch machen.
Ja, du kontrollierst deine Emotionen.
Aber viele sind
aber
sehr...
Aber das hat eben Kampfsport eben bewegt. Das hatten wir schon. Ja. Selbstvertrauen, Respekt, ne? Und vor allen Dingen so Disziplin.
Absolut, ne? Absolut.
Disziplin und Motivation.
Aber die Vorurteile erfährst du durch Studierende oder durch die Dozenten?
Durch Studierende. Also durch Studierende oft, zum Beispiel in Gruppenarbeiten und so, merke ich dann am Anfang immer noch, das sind so Mikroaggressionen, würde ich sagen, weißt du? Ich merke das dann zum Beispiel, wir sind dann in der Gruppenarbeit und dann sollen wir zum Beispiel ja über etwas sprechen. Es ist im Rahmen des Seminars noch nicht, sage ich mal, viel gesprochen worden in größeren Gruppen. Und dann merke ich manchmal am Blickverhalten und ein Ausschlussverfahren. So, die Leute reden dann nur miteinander und die nehmen an, hör mal, der hat nichts, der hat jetzt hier nichts zu sagen. Also, deswegen schließen die mich da so ein bisschen als tatsächlich körperliche Praxis so ein bisschen aus. Ich kenne das und ich ziehe mir das dann rein und ich habe auch manchmal mache ich auch einen Schlenker, wenn ich merke, ey, das ist mir zu viel, dann gehe ich in eine andere Gruppe. Das ist auch nicht jeder so, es sind auch eher vereinzelte Personen, das ist nicht so, dass es flächendeckend vorkommt, aber es gibt vereinzelte Personen, da merke ich eine Abneigung und manchmal habe ich das Gefühl, die wollen mir zeigen mit ihrem Verhalten, du gehörst hier nicht hin.
Ja, pass mal auf. Ich habe das mal im Fehlermanagement-Seminar gehabt. Ne? Wir hatten auf der Arbeit mal so eine ganze Seminarserie. Fehlermanagement war sehr, sehr gut. Und der hat mir gesagt, also das Erste ist so, wenn jemand reinkommt, du steckst den Mann sofort in den Schublade oder die Frau sofort in die Schublade. Innerhalb von einer hundertstel Sekunde. Also du hast, sagen wir mal, negative Erfahrungen gemacht mit einer Glatze, mit einem hundigen Typen oder mit einem bärtigen, negativ. Erstmal negativ, kommt sofort da rein. Und dann, wenn du anfängst zu reden, hast du die Möglichkeit, da wieder rauszukommen. Aber je länger du in dieser Schublade bist, das heißt, ich lerne den gar nicht kennen, deshalb, da bleibst du auch da. Und dann ist es schwierig, wieder rauszukommen.
Das sind die Boomer, die dann auch über Ausländer wettern, aber selber keinen türkischen oder einen anderen ausländischen Freund haben. Ich kenne auch so viele hier in dieser Straße.
Also, das sind nicht nur Boomer.
Die sind so verschränkt.
Ich bin doch an der Uni, Alter. Das sind Leute, die haben auch gefärbte Haare, die sehen dann auch aus, als wenn die Vogue wären. Ob die das sind, weiß ich nicht.
Ja, aber das sind die Kinder von diesen Boomern.
Ich weiß nicht, ob die Vogue sind oder nicht, ne? Aber die haben dieses äußere Erscheinungsbild, wo man sagt, hör mal, das sehen aus wie junge Intellektuelle. Die sehen aus, als ob die irgendwie was drauf haben. Oder so in der Art, ne? Das kannst du ja auch nicht sagen. Aber die haben so ein, über ihr Erscheinungsbild und über ihren Kleidungsstil suggerieren die, wir sind zugehörig zu so einer Bildungsschicht, einer Vogue-Bildungsschicht oder so. Wenn ich das jetzt so ganz vereinfacht sage.
Also haben wir noch einen langen Weg vor uns, ne?
Aber ich sag mal so.
Ja, du merkst mal, ja, aber guck
dir das an. Wenn es Social Media nicht geben würde, sag ich dir eins, wäre es einfacher. Es wäre wirklich einfach. Du kannst über Social Media viel Gutes machen, aber das meiste kommt echt nur Bullshit über die ganze Scheiße, ganz ehrlich. Weil wir hatten das früher nicht. Ne? Weil ich bin ja, wenn ich mit meiner Oma in Essen war, ne, die hat in so einem Viertel gewohnt, ne, da haben nur Araber, Türken, Polen, Russen gewohnt. Ne? Ey, das war eine super Gemeinschaft. Beim Pöhlen, Alter, da ging das richtig rund.
Wo kommst du eigentlich her?
Ich bin gebürtig aus, ich bin in Großgelsenkirchen hier.
Also,
aus Resse. Ne? Okay. Aus Resse, in Resse geboren. Und meine Oma hat in Essen-Borbeck gewohnt. Ne? Also, das ist, und da hast du das einfach nicht gehabt.
Zimmer weiter.
Weil das ist einfach so, du hast einfach diese. Ey, das war früher, wir waren alles Ruhrpott-Kanacken, das war halt fertig. Da gab es den Scheiß nicht. Natürlich hast du irgendwelche rechten Wichser da rumrennen gehabt, die hast du immer irgendwo gehabt, ne? Aber so grundsätzlich gab es das nicht. Da hast du nur gesagt, ey du Arschloch. Und dann war das auch so, ist eine Begrüßung. Am nächsten Tag hast du ihn getroffen, ey, was ist los, bin ich kein Arschloch mehr wert. Ne?
Ja, also was ich sagen muss, ist, es gab in Deutschland, also ich bin auch Soziologe und hab da auch ein bisschen Zahlen. Also es gibt in Deutschland circa 8% Rechtsextreme.
8% ist aber eine verdammte Menge.
Ist eine Menge. Aber 18, also im Osten ein bisschen mehr.
Von 8, ja, ja.
Im Osten ein bisschen mehr.
Die hatten noch nicht so lange Zeit zu lernen.
Es gibt ca. 8% Rechtsextreme, dann gibt es nochmal 20 weitere Prozent, die so eine rechte Grauzone sind oder so. Ne?
Aber da reden wir mehr so von so CDU-Wählern, oder? Und nicht AfD, oder?
Aber ich kann das nicht genau sagen, aber das lässt sich nachlesen in Wilhelm Heidmeiers Deutsche Zustände. Das ist schon so, da sind die 2000er Jahre schon gewesen. Okay, das war jetzt auch alles noch vor, in Anführungszeichen, Masseneinwanderung oder so. Ja, ne? Ja, das wird auch manchmal ja so fehlerhafterweise so gesehen, als wenn die Masseneinwanderung oder die Politik, die in diesem Zusammenhang gemacht wurde, dann dafür verantwortlich ist, dass es heute viele Rechte oder sowas gibt in Deutschland. Aber wenn man sich die Studien anschaut, dazu in der Vergangenheit, die schon in den 2000er Jahren, wie gesagt, vor diesem ISIS und Irak-Problem, Syrien-Irak-Problem, bevor das da war, gab es das auch schon. Und damals, auch in dieser Studie Heidmeier, kam auch schon raus, dass 47% oder ja, 47%, glaube ich, der Aussage zustimmen würden, es gibt zu viele Ausländer in Deutschland. Und 37% oder so hatten sogar damals schon der Aussage zugestimmt, dass die Juden irgendwie ihren Nutzen ziehen aus der NS-Zeit. Ne? Das heißt, wir sehen, es gibt auch flächendeckende Probleme. Ne? Es gibt Gedanken und Narrative, die in den Köpfen der Menschen sind, die problematisch sind, die aber flächendeckend auftreten und nicht so klar sind, weil es nicht so richtig das Problembewusstsein gibt. Menschen können oft Rassismus nicht entdecken, weil sie das Wissen über Rassismus nicht haben oder Antisemitismus genauso. Das Wissen darüber, was genau Antisemitismus ist, ab wann es das ist, das fehlt an einigen Stellen.
Also diese Geschichte mit dem Antisemitismus, ne, das kommt ja in den Nachrichten relativ häufig. Ne? Ich finde das, ganz ehrlich, also in meiner Blase findet das nicht einmal statt, überhaupt gar nicht. Ich habe noch nie jemanden sagen hören, oder die Juden sind am Elend der Welt wert oder irgendwie sowas. Jetzt natürlich mit Gaza, Israel. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Aber ey, für mich ist das nicht die Juden, für mich ist das der verdammte Staat Israel dann, der da Scheiße baut.
Ja, ist immer, ne? Die Regierung. Da hat die mit den Menschen nichts zu tun.
Aber das ist eine andere Geschichte.
Was du jetzt gerade sagst, dass dir das nie im Kopf reingeht, das Gleiche habe ich heute bei der Hunderunde gedacht. Da gehe ich da vorne hin und die Hunde scheißen hin, dann gibt es Menschen, die packen es in ihre Hundetüte und schmeißen die Hundetüte wieder in den Busch rein. Ja, sowas, das ist dann genau das Gleiche.
Aber die Hundetüte ist kompostierbar.
Ja, verstehst du?
Was hast du denn für einen Hund?
Zwei Jack Russell. Ah, aber verstehst du, die Logik,
wahnsinnige Köter,
die wahnsinnige. Logik, die Hundescheiße einzupacken und dann da liegen zu lassen.
Macht keinen Sinn.
Und das ist genau das Gleiche mit diesen Sachen. Ja. Das sind so Sachen, ich habe es auch noch nie gedacht. Und ich kenne auch keinen.
Also ich habe damals mal einer aus dem Bekanntenkreis, der war Bodyguard von dem israelischen Botschafter, als sie noch in Bonn gesessen haben. Ne? Und sagt er, die sind dann auch mit rumgefahren. Und er sagte dann, ist auch erschreckend, wenn die sich mit dem unterhalten haben. Sagte er so, wie wenig Wissen ich über den Zweiten Weltkrieg habe. Und sagte, das interessiert mich überhaupt gar nicht. Das ist für mich so weit weg.
Abgehalten.
Aber es war auch interessant, dass er noch nicht mal ein gepanzertes Auto hatte. Die drei Bodyguards sind in dem gepanzerten Auto gefahren. Der israelische Botschafter ist im 7er BMW mit seinem Bodyguard.
Wir wollen jetzt mal zu der anderen Sparte kommen, wo ich mich die ganze Zeit schon drauf freue. Die Kamera ist wieder ausgefallen. Ich hoffe, dass die zweite Kamera jetzt so ein bisschen
die ganze Geschichte auffängt.
Ey
Leute, wir brauchen Kameras.
Ja. Du bist seit über 10 Jahren Security oder im Sicherheits... Mhm.
Eine Sicherheitsbranche? Viel länger, ja, noch viel länger. Also ich habe schon, als ich in Dorsten gelebt habe, schon glaube ich mit 15 oder Jahren oder 16 Jahren, habe ich schon in Stadien gearbeitet, Fußballstadien, Rot-Weiß Essen und Rot-Weiß Oberhausen.
Oh, Rot-Weiß Essen, Rot-Weiß Oberhausen, oh, richtig krass, richtig
übel. Da müsst ihr euch vorstellen, mit 16, ja, also ich wog mit 15 schon 95 Kilo, also so viel,
stabil.
Also ich sah schon fast aus wie jetzt.
Mit 15 also habe ich jetzt 72 Kilo gewogen,
ja. Und habe dann auch in diesen Stadien gearbeitet und habe dann auch Kontakte geknüpft schon damals. Und da gab es richtig krasse Tage, ne? Ja. Hier mit Dynamo Dresden. Ich kann mich an ein Spiel erinnern, Dynamo Dresden Essen. Die haben unentschieden gespielt, aber Dynamo Dresden ist abgestiegen.
Dresden-Steine-Schmeißer.
Sind durchgedreht. Einer hat diesen Zaun irgendwie mit einem, so ein dicker Huhl, der war einfach fett und riesig, hat diesen Zaun abgerissen, ist da drüber gestiegen. Und die haben das ganze Stadion gestürmt und so. Das waren schon krasse Erfahrungen mit 15, 16 Jahren.
Ja,
16 Jahren oder
anders.
So.
Ja.
Das war schon krass. Und dann zu gucken, und dann gab es dann halt einige Ordner und Security, die sind halt abgehauen und andere haben das ganze Ding verteidigt. Und dann hat sich durchgesetzt, okay, die sind das nächste Mal brauchbar und die anderen sind nicht brauchbar. Ne?
Ich habe das selber gemacht im Parkstadion, ne? Auch in dem Alter.
Ah, krass.
Nur ich habe nur 72 Kilo gewogen. Ja. Weißt du, ey, haltet die Tür. Der haltet die Tür.
Genau. Das ist echt heftig. Ne? Also das ist einfach krasse Erfahrungen, finde ich gut, dass ich da auch schon früh am Start war. Das hat mir dann später auch
geholfen. Alter, ich habe mich so oft so beschissen. Ich meine, ich war dann immer froh, wenn die Reiterstaffel reinkam mit den langen Knüppeln.
Ey, da warst du echt froh, wenn die Bullen eingeritten sind und dir den Arsch auch teilweise gerettet
aber
haben.
Aber voll.
Sonst weil die Bullenautorität ist nochmal anders als eine Ordnerautorität da mit deinem gelben Leibchen. Ne?
Aber da musst du ernst nehmen. Aber da musst du deinen Job aber auch lieben, ne? Um für 7,50 Euro
das
Maul hauen. Nein, da musst du verantwortungsbewusst sein.
25 Euro gab es.
Da musst du
und du konntest das Spiel sehen.
Verantwortungsbewusst sein, das hat nichts mit dem Geld zu tun, würde ich sagen, sondern da musst du sagen, ey, ich habe hier eine Aufgabe, Das ist meine Aufgabe. Das ist auch so ein bisschen, kratzt es mich am Stolz. Und ich glaube, du hörst ein bisschen dazu,
deinen
Standort zu verteidigen.
Du hörst dich jetzt ein bisschen an wie so ein Allmann, ne?
Kann sein. Ey, du. Ne? Ich meine, 33 Jahre Deutschland hinterlassen ihre Spuren. Hat Vor- und Nachteile. Ich bin ein alter fucking Grieskram, Alter.
Ja, das heißt, das waren so die Anfänge. Und jetzt bist du quasi Sicherheit für deutsche Rapstars.
Deutschrap-Interpreten, ja, genau. Ich habe dazwischen nochmal, es gibt noch Stationen, ich habe damals an der Studiotür, Studiodiskothek Essen, ich weiß nicht, ob ihr
Studio
da kennt.
Studio Essen, ja, klar.
Elektrodisco, samstags war immer Elektroparty, Samstag auf Sonntag.
Wir waren auch alle elektrisch drauf, dann nehme ich an.
Hör mal, mit Mustafa Kaya übrigens.
Ich weiß, der musste, wir haben
da zusammen an der Tür gestanden.
Der Musti hat mir ab und zu mal Videos gezeigt.
Ja, genau. Wir haben da an der Tür gestanden und wir haben
Musti hat irgendeinem Knie gegeben und gesagt, guck mal Coach, hast du da Knie gesehen?
Wir haben alle Scheiße. Er war bei euch mit Monkeys am Trainieren, ich war bei Sparta am Trainieren. Haret Kado war auch noch da und dann haben wir dann, später waren noch andere Freunde
aber
da.
Der musste aber auch kein Kind von Traurigkeit, den konnte sich auch verlassen.
Nein, wir haben alles ausprobiert, ne, Takedowns. Irgendwann haben wir dann gemerkt, also wir haben früh gemerkt, Grappling-Techniken bringen einfach voll viel an der Tür, weil du verletzt die Leute nicht.
Genau, ist, was Andy Kondor zu mir gesagt hat, damals, als wir angefangen haben, an der Tür 300 Chokeouts.
Ja.
In Köln, Notfall, ne, auf der Ringe.
Im Notfall wow, einfach
Rear
Naked
und Andy sagte, super, sagt er, keine Anzeigen, keine 200.000 Euro Geldstrafe.
Ganz genau.
Und.
Einfach ausschocken im Notfall, fertig. Die machen gar nichts mehr. Und meistens, wenn du die schon in eine Position gebracht hast, wo die merken, ey, ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Oder wenn ihr nur sogar noch zu zweit seid, den überwältigt ihr, beide auf dem drauf.
Ja.
Dann sagen die, okay, alles klar.
Genau.
Und dann ist okay. Rufst du die Polizei an, fixierst die.
Nichts passiert.
Und fertig. Hast selber keine Anzeige gekriegt. Willst ja am nächsten Tag Sparring machen. Machst deine Fäuste nicht kaputt.
Genau.
Alles auf easy, alles auf Sache.
Der Anti hat ja noch Sportwissenschaftler gesagt, keine Fremdeiweißvergiftung, wenn ein Zahn bei dir im
Knöchel klebt. Hatte ja ein Kollege auch. Das haben wir alles erlebt. War da haben wir auch gemerkt.
Ey, also du stehst mit einem Bein stehst du immer vor Gericht. Ne?
Voll.
Ja, das ist
und
ganz
im Krankenhaus.
Klar.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Dazwischen. Ja.
Und du weißt ja auch nicht, ob der andere ein Messer zückt oder was auch immer.
Ey, heutzutage ist er ganz räudig.
Deswegen ist die Kontrolle, die schnelle Kontrolle, schnelle Fixierung einfach optimal. Ja. Und im Notfall hast du den Rear Naked Choke, wenn die voll drauf Sendung sind oder so und irgendwas wollen.
Ja.
Ah, tschüss. Das dauert ja. Wenn du einen richtigen Rear Naked Choke hier ansetzt, wenn du den richtig schnell durchziehst, nicht so freundlich wie beim Grappling, ey, dann merkst du auch in dieser Echtkampfsituation, kommen die Techniken auch nochmal ganz anders.
Genau.
Kommen nochmal ganz, ganz anders.
Und dann
anders.
Merkst du auch, eben, leave it to the basics. Ne? Wenn du das gut gemacht hast.
Ne? Voll, voll.
Ja, aber jetzt mit den Rapstars, hast du denn auch noch so viel Arbeit?
Also ich muss sagen, viel Arbeit ist es immer noch. Also zeitlicher und organisatorischer Aufwand. Also
aber
Moritz
es wird nicht mehr so viel gechoked wie früher. Ne?
Es wird fast gar nicht gechoked. maximal ein friendly choking, aber keine bösartigen Chokes mehr. Ich komme ja so ein bisschen aus der Hip-Hop-Szene. Mhm. Ursprünglich hier in Essen zum Beispiel. Meine Jungs haben ja alle Mucke gemacht. Und irgendwann sind die dann auch größer geworden.
Oh, sag mal ein paar Namen.
Erfolg.
Ich habe Deutschrap außer Kool Savage und damals Samy Deluxe und so nicht so viel am Hut.
PA Sports, Casey Rebel, Manuel,
PA Sports,
Sinanji, Casey Rebel.
Yeah. PA Sports finde ich absolut geil, wenn ich manchmal diese Interviews von ihm sehe.
Ja.
Auch ein extrem intelligenter junger Mann.
Ja, also wie gesagt, wir waren Nachbarn auch und super gute Freunde, sind immer noch gute Freunde. Und damals sind wir so ins Game gesteppt, mehr oder weniger mein ganzer Freundeskreis. Finanziert sich über Deutschrap. Also mein alter Freundeskreis, wir haben alle sind alle über diesen Szene-Eintritt reingekommen.
Ja.
Und irgendwann ging das los. Deutschrap wurde dann auch, sage ich mal, Mainstream teilweise und auch, so sagt man das ja auch immer so, ne, das wird ab einem Zeitpunkt Mainstream.
Sobald du richtig Asche verdienst, bist du Mainstream, das ist so.
Ja.
Da kommst du nicht raus aus der Nummer. Du hast Verträge. Ne?
Deutschrap wurde populär einfach.
Genau,
ne? Es würde über diesen, sage ich mal, diesen kleinen Szene-Kern oder so, ne, wurde das dann gehört. Und so sind wir dann, sage ich mal, eingesteppt und haben dann alle unsere Berufe, die wir sowieso schon gemacht haben. Die einen rappen, die anderen wurden Manager-Typen und so. Und ich habe Security gemacht, habe also auch weiterhin Security gemacht.
Ja.
Und habe dann angefangen, ja, für PA und so dann auch Security zu machen, Sicherheit zu machen, auf Tour zu fahren und so. Das waren dann die Erlebnisse für uns. Damals die ersten Touren, die haben wir noch, der hatte damals so einen kleinen C-Coupé. Und da haben sein Manager zu der Zeit Taban, aus Berlin. Und er und ich in diesem C-Coupé diese ganze Tour gefahren. Also es war ja alles noch richtig low-key, ne?
Ja, ja.
Irgendwie da, oh, keinen richtigen Soundcheck, einfach irgendwie was hingerotzt, da hingegangen, in so kleinen Scheißhallen, irgendwo bei Kollegen vielleicht noch gepennt, wenn wir uns die Hotelkosten gespart haben, vielleicht die Nacht durchgefahren, dann da angekommen, irgendwie Soundcheck gemacht, so war das ganz am Anfang. Und dann wurde es immer...
Also richtig, ey, so, ey, richtig so von der Wurzel an. Eigentlich. Ja, einfach genau. Von Wurzel an gelernt.
Ja,
ne?
Genau.
Das ist so geil, weil das hast du ja nicht mehr so oft. Die wollen ja alle sofort den Fame.
Die sind sofort, also die sind viel erfolgreicher. Die, die erfolgreich werden, die sind auch sehr schnell erfolgreich. Da geht es sehr schnell bergauf. Und das hinterlässt einfach eine ganz andere innere Spur, sage ich mal, als dieses von Anfang erstmal hasseln und das alles erstmal nur aus Leidenschaft durchziehen und so.
Ey, der fehlt da so ein bisschen die Demut auch, ne?
Ja, die Demut, die ist auf jeden Fall eher da, glaube ich, wenn man richtig gehasselt hat am Anfang.
Ja, denke ich auch. Ja.
Ja. Also den ersten Deutschrap, habe ich gerade mal überlegt, war Rödelheim Hartreim-Projekt. Kennst du die noch?
Ja, klar. Ja. Mit den
das waren die ersten, ja, 91, 92.
War doch hier Sabrina Setlur mit dabei.
Dann kam
und so.
Fantastische Vier, genau. Das war jetzt nicht meine Gruppe.
Ich glaube, Fantastische Vier waren sogar noch ein bisschen eher da. Das sind die ersten, die so echt Mainstream gegangen sind in der ganzen Geschichte.
Ja, aber Rödelheim war mehr so die härtere Schiene.
Frankfurt hat immer eine Härte repräsentiert. Ja.
Wollte ich gerade sagen, das war noch so Straße. Das andere war schon aufbereitet für
Bravo.
Hitparade.
Das ist
so wie Henry Maske das Boxen salonfähig gemacht hat, ne? Haben die das, den Rap salonfähig gemacht.
Ganz genau.
Für alle Leute, die keinen amerikanischen Rap gehört haben.
Ja.
Aber dann auch nur für deutsche Rapstars oder auch für internationale? Weil ich habe ein Bild von dir gesehen. Na, also, da bin ich richtig, richtig. erstmal Rest in Peace. Ja. Erstmal Rest in Peace. Ja, ja. Einer meiner Lieblingsbands, Mobb Deep.
Ja.
Ist am Ei erstickt, ne?
Ah, was?
Am Ei.
Ja, irgendwie sowas. Aber ich glaube, da lag auch eine Vorerkrankung vor. Ich weiß es nicht genau, deswegen...
Ganz, ganz komisch.
Hat er versucht, ein Ei im Ganzen runterzuschlucken?
Ich weiß es nicht.
Keine Ahnung.
Aber kann doch nicht an einem Ei
irgendwas
ersticken.
Ja, doch, also, irgendwas war da. Der war vorher im Krankenhaus und hat da, glaube ich, was gegessen und ist da irgendwie am Ei erstickt.
Scheiße,
keine Ahnung.
Was ist das für ein räudiger Tod? Ja,
wir waren auf dem Festival mit denen zusammen. Wir haben die auch mehrfach schon gesehen in der Vergangenheit. Und... Bei einem Festival hat dann Savas ein Video gedreht mit, wie heißt denn der andere von Mobb Deep nochmal? Genau, mit dem hat er ein Video auch gedreht, weil ich weiß nicht, ob das ein Feature war oder ob da nur ein Video vorkam oder ein Feature war das. Und dann haben die ein Video gedreht, so ein ganz kurzes Street-Video, weil die sich halt auf dem Festival gesehen haben, die kurz durchgezogen und so. Und da haben wir uns in diesem Zusammenhang kurz kennengelernt. So.
Mega geil.
Kann ich verstehen, wenn man dann eigentlich ist, weil Mobb Deep ist einfach nur.
Mobb Deep ist Legende.
Shook Ones. Ey, habe ich gar keine Aktien drin.
Ja, mein Gott.
Shook Ones, Part 2, der geilste Beat, der überhaupt produziert worden ist.
Ja, ich glaube dir das.
Das ist ein krasser Beat, Alter.
Ja. Wenn du jetzt aber...
Ich lerne hier noch viel in der ganzen Geschichte.
Hier, der Felix ist doch auch hier Deutschrap.
Flex.
Wenn du jetzt so mal... Wir schweifen jetzt mal so ein bisschen ab, ne?
Ja.
Weil das ist... interessiert mich jetzt.
Weil das interessiert den Ruben jetzt extrem.
Mich. Du hast natürlich so die Anfänge... Wie alt bist du jetzt?
33,
okay. Das heißt aber, du hast die Anfänge auch nur mit Kool Savas schon so mitbekommen. Du siehst den Unterschied. Kool Savas oder sagen wir mal jetzt, wenn wir in Frankfurt bleiben, Vega oder Boska.
Ja.
Wie sie die Texte schreiben, wie die Songs und Tracks produziert werden, wie gerappt wird. Zu der heutigen Jugend, ich nenne sie jetzt mal, nicht disrespektierlich gemeint, YouTube-Rapper, ist schon schlimmer geworden, oder?
Boah, wir hören doch jeden Tag jedes
Gleiche,
scheiß
ne?
Wochenende. Hören wir uns diese fucking, jedes Mal, wenn wir zum Training fahren, freitags, hören wir uns diese Deutschrap-brandneue Liste an.
Fick deine Mutter.
Ja, fick deine Mutter finde ich noch nicht mal so schlimm.
Ja, aber immer das Gleiche und immer der gleiche Stimme.
Das ist so oft meine Mutter einfach ist 68, so hart zu hören, ne? Aber wir haben einige immer wieder neue Leute entdeckt. Es zeigen sich immer wieder gute Künstler auch. Ne? Es ist halt so eine Flut. Früher gab es ja weniger Künstler, ne, sag ich mal, die Filterungsprozesse, die waren
größer. Ja, weil damals nicht die Möglichkeiten
größer, die Möglichkeiten waren nicht so da, digitale Möglichkeiten und somit musst du dir halt sehr viel anhören, bis du an die Künstler kommst, die auch wirklich eine hohe Qualität liefern. Ne? Mhm. Und auch da muss man sagen, natürlich, da entwickelt sich auch viel vom Sound. Die Einfachheit der Aufnahmen, man kann so einfach heutzutage in einem Homestudio was aufnehmen, ne? Dafür braucht man nicht viel, wisst ihr auch hier. Und das vervielfältigt einfach die Möglichkeiten für viele. Und es gibt nach wie vor super krasse Musik. Es gibt viele Leute, die Fahne hochhalten. Ich finde also sowohl Savas natürlich, als auch mein altes Camp, PA, Sports, Kianusch, die finde ich nach wie vor musikalisch richtig, richtig fett und richtig stark. Und wenn ich mir das immer reinziehe, was die so machen, dann finde ich das richtig geil. Und dann dann bringt mich das auch, manchmal bin ich auch bei deren Studios.
Das ist aber, dabei, das ist gerade so,
und dann bringt mich das so zurück, weißt du, und ich so,
mein Sohn und meine Tochter sind beide 15, ja. Zwillinge, und ja, die haben gerade so die ersten Berührungen, so was Deutschrap oder überhaupt Rap angeht, und dann spielt er mir ab und zu Sachen vor und dann sage ich so, sofort, für dich mag das vielleicht geil klingen, aber es ist scheiße. Die Stimmfarbe, nein, die Stimmfarbe ist gleich. Die Probleme, die da aufgegangen werden, ist immer das Gleiche, ist immer das gleiche Schema.
Ist gut,
Beats vielleicht, ist okay, aber es ist immer so das Gleiche. Und ich bin jetzt sehr glücklich, weil sie jetzt so langsam Gruppen gefunden haben, auch so aus den amerikanischen Rap, so aus den 90ern, ich will jetzt nicht sagen, dass die 90ern geiler waren, aber wir hatten schon mehr zu sagen, aber du merkst jetzt gerade so, es findet jetzt so, die setzen sich so ein bisschen auseinander mit den ganzen Künstlern oder Künstlerinnen, ob es jetzt hier im amerikanischen Nicki Minaj ist oder was weiß ich, aber das fehlt mir so in Deutschland so, weil für mich als Laie sieht das immer noch so aus. Diese ganzen YouTuber, die kommen alle aus der Versenkung raus und alle so TikTok-Rapper und alles hört sich gleich an. Und meine Angst ist, dass die Belagen das nicht mehr schnallen und sagen, das ist für mich.
Ja, du hast völlig recht. Also du hast völlig recht. Und zwar glaube ich, also es gab eine Phase, da gab es ja richtig diesen Boom mit Spotify, ne, mit Digitalisierung, mit Streaming.
Ja, ja, klar.
Dann erstens gab es einen Deutschrap-Boom, richtigen Goldrausch gab es im Deutschrap. Das war interessant, auch das miterlebt zu haben, vorher mal Soziologe.
Aber die Bushido-Zeiten oder was?
Nee,
oder
danach. Also ich meine so, sage ich mal, diese ganze Zeit um Mero 187, dieser Palmos Plastik-Zeit, das war ein richtiger Boom. Jetzt mittlerweile ist wieder ein bisschen abgeflacht, aber zu der Zeit ging es richtig los. Streaming-Zahlen sind da oben geschossen. Wie echt das alles war, das ist ja auch alles ein bisschen ominös mit Klickkäufen und so, das ist alles nicht so abschließend geklärt, aber ja, das ist ganz spannend eigentlich, aber es war ein Boom, ein Goldrausch-Stimmung, hat man dann auch erlebt. Die Labels haben dann auch viel Geld rausgeschossen, Vorschüsse gezahlt und es haben sich einfach ganz viele neue Künstler aufgetan. Am Anfang schien das dann so, dass die Qualität wegfällt, ne? Weil es auch ein neues Publikum gab, Mainstream-Publikum, genauso wie im Kampfsport auch. Die finden ja manchmal den Fight geil, der eigentlich gar nicht gut ist, aber der für die Zuschauer krass aussieht, oder der Fighter, der krass wirkt.
Ja, ja.
Der ist aber in Wahrheit gar nicht jetzt technisch so krass oder so.
Ja, ja, ja.
Und genauso geht es auch um Technik im Deutschrap. Früher musstest du auf Basis der Kultur gut die Technik beherrschen. Und du musstest auf den Konzerten, und das sieht man live vor allem, auf den Konzerten musstest du zeigen, auf den klassischen wie Splash und so, musstest du beweisen, ey, ich kann als MC so und so rappen, bestehen, Technik, Flows, perform. Heutzutage gab es da eine Qualitätsentleerung, auf jeden Fall eine Deprofessionalisierung, weil man konnte sehr schnell erfolgreich werden. Und es hat sich für die neuen Mainstream, es gibt eine neue Hörerschaft, den Mainstream, den gab es vorher nicht. Die Leute, die das früher gehört haben und bewertet haben, das waren selber Leute, die Musik wirklich kannten, beherrschten, vielleicht sogar einfach Kenner waren, so wie du.
Ja, ich kann mich noch erinnern, ganz kurz.
Ja.
Damals in Essen, WOM, World of Music, da gab es nichts, irgendwie Internet nachgucken, da bist du dahin, hast die CD reingelegt, hast den Kopfhörer aufgehört und hast dir immer die Alben angehört,
genau.
Hast dir Zeit genommen dafür. Heute wird ja,
das ist heute so eine
heute werden meistens auch noch
so eine Hire- und Feiergesellschaft.
Heute werden meistens auch noch so Tracks produziert ohne Hook und einfach nur in kurzen Abständen, damit die für TikTok was taugen, und das ist so.
Ja, aber das verändert sich trotzdem auch ein bisschen.
Ja?
Und jetzt zeigt sich wieder, es gab dann also einmal diese Zeit des Booms und diese neue Hörerschaft, aber auch diese neue Hörerschaft, die braucht auch ihre Zeit. Wir müssen denen auch ihre Zeit geben. Das sind junge Leute und die müssen das auch erstmal hören, und genauso wie im Kampfsport, die müssen ihre anfangen, ein analytisches Mindset zu entwickeln und zu bewerten, wie ist das überhaupt technisch? Wie hat der jetzt gerappt? Heutzutage geht es auch viel um Vibe, nicht mehr so viel um die Technik, um diese harten technischen Skills, sondern viel, was für ein Sound und was für ein Vibe-Bild können die Leute kreieren und so.
Ja, ja.
Ich hasse das natürlich, aber weil ich auch aus einer alten, anderen Zeit komme. Aber wir müssen denen auch ihre Zeit geben, und es verändert sich. Auch die krassen MCs, die haben durch diese neuen Hörerschaften Leute gewonnen. Und langfristig setzt sich auch Qualität immer durch. Also,
ich hoffe.
Also die Leute, die auch wirklich was auf dem Kasten haben, es zeigt sich, dass sie die auch weiterhin, nicht in allen Fällen. Es gibt auch Leute, die haben massiv was auf dem Kasten und die werden noch in diesen Songlisten zum Beispiel zu weit hinten platziert und so. Das ist richtig kacke.
Ey, wie Flex.
Genau, das ist richtig kacke. Also die haben was drauf. Aber da sind natürlich Leute bei Spotify und so, die müssen das entscheiden. Das ist auch keine leichte Aufgabe. Und die haben dann ja auch eine Machtposition über diese Kultur.
Voll,
man ja. darf nicht vergessen, das ist nicht nur Musik, sondern das ist eine Kultur.
Ist Lifestyle, klar.
Ne, das ist eine Kultur und die haben eine Macht über diese Kultur. Wer hier, sage ich mal, seinen Lebensunterhalt verdienen kann oder und wer nicht,
ja.
das wird auch da an diesen Stellen entschieden. Da muss man, glaube ich, auch, diese Positionen müssen eigentlich von Leuten belegt werden, die da selber ein skilled, analytisches Verständnis haben. Aber das passiert alles. Es gibt zum Beispiel in dieser Welt jetzt YouTuber, die hören die Songs zusammen mit ihrer Fanbase zusammen und bewerten das dann. Mein Cousin Kianusch, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, der ist mein leiblicher Cousin aus Münster. Und der hat auch seinen eigenen YouTube-Kanal, da hört er sich auch was an und der ist da auch gnadenlos teilweise und geht auch dann auf die Erstplatzierten und so auch manchmal los und sagt so immer, das ist halt scheiße, ne? Das ist halt nichts. Er sieht darin nichts und erklärt dann auch so ein bisschen, warum. Und genau, und da passiert auch viel immer noch. Ne? Das ist eine lebhafte Welt. Das ist aktuell ein bisschen alles ein bisschen eingesunken, sage ich mal, von den Zahlen her im Vergleich zu den letzten Jahren. Aber das ist eine lebhafte Welt.
Ja, vor allem ist es auch noch nicht so schlussendlich großartig geregelt. Ich habe letztens mitbekommen, Spotify hat Snoop Dogg gesagt, er hatte mal seine Zahlen. Der hatte über 1 Milliarde Streams auf Spotify und da hat er seinen Agenten mal nachgefragt, wie viel das gebracht hat. $45.000 für 1 Milliarde Streams.
Das ist ein bisschen knapp.
So, und da irgendwo stimmt aber nicht.
Wenn du mal guckst, wie viel Spotify Joe Rogan gezahlt hat, damit er seinen Podcast da macht. Mhm. Das steht in keinem Verhältnis zueinander.
Der steht überhaupt kein
Verhältnis. Überhaupt gar nicht.
Überhaupt nicht. Also 1 Milliarde verkaufte Alben, das war eine andere Hausnummer.
Ist eine andere Hausnummer. Ja.
Kannst du ihm denn, bevor wir jetzt gleich zu den Empfehlungen zum Schluss kommen, kannst du ihm denn mal als überhaupt Laie im Deutschrap ein paar Sachen empfehlen? Schreib dir mal auf jetzt.
Ich wollte nie hören, ich kann mir das anhören, was mit dir? Okay.
Ja, ich kann auf jeden Fall, ja, die ich genannt habe, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also, Cool Savage kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Cool Savage ist mir natürlich.
Kianusch PA Sports, wenn du auf Ruhrpott stehst, dann bist du da auf jeden Fall an einer Top-Adresse.
Ja.
Oh, wen kannte ich denn mal aus dem Ruhrpott? Aus Bochum gab es noch mal eine Band. RAG, kennst du die noch?
Was, Lackmann und so?
Weiß ich nicht.
RAG macht nicht auf jeden Fall Sinn.
Sorry, das sind Lackmann kann ich auf jeden Fall empfehlen, Alter.
Waren drei.
Kreuzfeld und Jakob, sorry.
Kreuzfeld und Jakob kenne ich auch.
Ja. Geil.
Nee, nicht die Krankheit, ne?
Nein, ist mir klar, die Band. Ich könnte dir jetzt kein Lied sagen, aber ich habe die schon mal gehört, okay. Auf jeden Fall. Weil ich den Namen geil
also
fand,
hier gibt es, also in Essen, rund um Essen, Casey Rebel, Wastel, Manu Elsen aus Mülheim und so, hier haben sich sehr
Manu
viele...
Manu Elsen kenne ich auch.
Sehr viele.
Ey, ich bin gar nicht
der
so.
Kommt aus Mülheim? Ich dachte, der kommt aus Hamburg da oben.
Nee, Manuel kommt aus Mülheim.
Hä? Okay.
Ja. Hier, und ich glaube, Manuel hat das auch ehrlich gesagt kreiert hier so ein bisschen mit, so gestaltet und so, die Szene hier. Damals hat der Casey und Pierre so ein bisschen unter die Fittiche genommen. Und
ja,
hat,
cool.
Hier viel gemacht früher, das ist auch ein begnadeter Musiker, der war seiner Zeit immer voraus früher, ne? Der hat früher Mucke schon gemacht, die erst heute verstanden wird und so auch angewandt wird wie heute. Der hätte also erst heute eigentlich
so ähnlich wie Van Gogh sein müssen. So ähnlich wie Van Gogh, auch erst als er tot war.
Ne? Genau, und die Leute haben das nicht so damals gecheckt, der kann sowohl singen als auch krass spitten und genau.
Gibt sowieso echt viele Rapper, die auch gut singen können.
Sie glauben, dass sie gut singen können.
Manche können auch gut singen.
Die bestehen auch drauf, dass sie dann singen. Die bestehen drauf, dass sie dann singen.
Aber du verwechselst jetzt nicht Autotune mit Singen, ne?
Nein, ich meine richtig singen.
Okay.
Ja, und vor allem live zeigt sich dann leider, also diese großen Festivals und so beim Splash und so, da war früher ein ganz anderes Publikum da. Die waren alle viel mehr Rap und haben dann auch wirklich mehr interagiert und konnten dann auch feststellen erstmal, ey, was der jetzt gerade abliefert, ist live oder nicht live. Das können viele Leute gar nicht, finden alles geil. Dann kommt da irgend so ein Ami-Rapper.
Ja, aber die gucken ja gar nicht mehr auf die Bühne, die gucken ja nur aufs Handy. Ne?
Wahrscheinlich, ja, das ist auch ein Grund, warum die das vielleicht nicht richtig erkennen können. Aber es gibt nach wie vor auch Künstler und Künstlerinnen, die da einen richtig guten Job machen. Ich arbeite auch für eine neuere Künstlerin, Bad Moms J., die beispielsweise zeigt, die kommt aus der jüngeren Generation, aber die zeigt, wie man live rappen kann auf jeden Fall auf der Bühne. Und die spittet da 90 Minuten live ohne Backup, so heißt auch die Tour, die letzte Tour, und zeigt da, wie auch neue junge Leute das wirklich auf einem hohen Niveau machen können. Ne?
Ja, schön, also ist Hoffnung da.
Ja. Auf jeden Fall.
Sehr gut. Wir kommen zum Ende. Wir kommen zu den Empfehlungen. Vorab möchte ich jetzt noch sagen, ich hoffe, wir haben die Wogen geglättet, was das, das UFD-Gym und die Sparta angeht.
Ja, ich denke schon. Das Einzige, was ich traurig finde, ich hätte so gerne noch über Soziologie mehr gesprochen. Das ist so mein Problem im Leben.
Wir können eine zweite Folge gerne mit einstellen.
Lass das machen, weil ich würde da so gerne meine Ethnografie darstellen. Weil ich
da habe ich eigentlich richtig Bock drauf gehabt, tatsächlich.
Ja, ja.
Lass uns das mal festhalten für eine neue Folge.
Ja, sollten wir machen.
Ich gebe dir gleich mal meine Nummer. Ja, weil gut. Über Instagram ist immer scheiße zu schreiben. Und dann schreibst du mir einfach, und du weißt ja jetzt, wo wir hier sind, und dann legen wir eine zweite Folge.
Weil das kann sich dann auch noch gegenseitig befruchten, weißt du? Weil Kampfsport und wissenschaftliche Erkenntnisse.
Sehr gut. Und vor allem die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt zuhören, wissen ganz genau, alles klar, kommt nochmal eine zweite Folge darüber. Finde ich gut. Schöner kleiner Teaser. Cool. Empfehlung.
Also ich habe eine Empfehlung, Ricky Gervais. Ricky Gervais.
Ja.
Ne? Guckt euch den an, der Mann.
Armageddon.
Armageddon oder Supernatural.
Supernatural.
Drei Programme exklusiv bei Netflix. Mhm. Alter, der Mann ist genial. Der Mann ist wirklich genial. Ich meine, ich habe sonst immer nur so Reels von dem gesehen. Ich habe mir das jetzt mal gesamt reingezogen. Ist mit Untertiteln, Englisch.
Guck dir mal die älteren Programme
an. Die sind auch geil. Alter, du musst ja einfach nur.
Ich habe die
gesehen. Gold Globe-Verleihung musst du dir nur angucken. Der Mann ist genau
aber
meins.
Aber das, was ich dir gesagt habe, Jim Jeffries, guck dir das jetzt nach Ricky Gervais an.
Jim Jeffries. Ich schreib mir jetzt auf.
Ja, okay, hast du
empfehle drei Sachen.
Ja, mach Horror.
Ich empfehle einmal The Budo Art of Killing. Ist eine Dokumentation. Kann man sich bei YouTube frei erhältlich angucken. Dann eine weitere.
Warte mal, worum geht's da? The Budo Art of Killing.
The Budo Art of Killing.
Ja, wie man wirklich tötet.
Nein,
oder was?
Da werden verschiedene japanische Kampfsportarten vorgestellt.
Das ist ein ganz altes Ding, kann das
sein? Ja, ganz altes Ding. Das
habe ich damals, schon in den 80ern auf VHS gesehen. Oder 80er, 90er.
Ich habe letztens
empfohlen, vor ein paar Tagen noch, habe ich mir reingezogen, war richtig gut.
Dann hat das noch was?
Eine Marcelo Garcia Dokumentation, da muss man selber suchen, ich kenne jetzt den Namen nicht, das würde ich mir reinziehen, wenn man Kampfsport und Grappling und Bodenkampf orientiert ist, weil ich finde, diese Fundamentals von den Leuten damals, die funktionieren heute immer noch, diese ganzen Aschi-Einstiege und so, das ist einfach was der schon immer gemacht hat.
Weißt du, das Geile ist bei diesen alten Dingern, das weiß heute schon keiner mehr.
Ja.
Das ist das Problem. Und dann denken die, Alter, was ist das? Ich sage, ja, Marcelo Garcia habe ich zwei, drei Sachen, die funktionieren fast immer.
Mhm. Ja.
Das ist ziemlich geil. Ja, ist und das geiles
dritte,
Zeug.
Das dritte,
ist,
was ich.
Ist ein schlauer Junge, weil der ist sehr leicht, ne? Und hat aber gegen schwerere. Ne?
Voll. Ja, der hat immer Heavyweights geheelookt und.
Genau. Also Marcelo Garcia ist schon geil. Der hat aber letztens noch Krebs gehabt oder so.
Ich glaub, der hat den Krebs besiegt.
Überstanden, ne?
Erste aber, Training wieder.
Genau. Und ich habe das so ein bisschen verfolgt, weil ist er wirklich auch so ein toller Mensch, ne? Mhm. Wenn man so mitkriegt, ja, zumindest über YouTube.
Freundlich irgendwie, ne, hat einen schönen sportlichen Charakter.
Genau.
Anders als heutzutage mit Leuten wie Gordon Ryan und so, die sind natürlich heftig, aber die haben jetzt, finde ich, als Athlet nicht so den schönsten sportlichen Charakter.
Alter, was ist los? Der ist so hart in den Zaubertrank gefallen.
Nicht,
ne? Ja. Ne, das Spiel, und bei Technik gegen Technik gewinnt immer der kräftiger ist. Wenn beide auf dem technischen Niveau sind, gewinnt immer der viel stärker ist.
Ich glaube gar nicht, dass der viel stärker ist als die anderen. Erstmal sind alle da gestopft in der Grappling-Welt.
Ja, aber André Galvao brauchen wir nicht drüber reden, Alter. Der kann sich ja kaum noch bewegen, ey.
Und der kommt ja eigentlich ursprünglich, der Gordon Ryan, aus der niedrigeren Gewichtsklasse.
Genau.
Das heißt, im Vergleich zu anderen Heavyweights hat der eigentlich gar nicht so krass den Kraftvorteil.
Ja, also der ist ein sehr, sehr guter Grappler. Ich meine, wie gesagt, jetzt Technik gegen Technik, ne? Ich sage den Jungs immer, Technik gegen Kraft ist gut, ne? Muss aber schon technisch auf einem echt hohen Niveau sein. Und wenn du gegen Kräftigere mit Kraft arbeitest, ne, das ist doof.
Ja. Aber ich glaube, bei diesen Leuten, Gordon Ryan und dieser Danaher-Crew da,
Dead Squad.
Diese Dead Squad oder wie sie auch New Wave oder wie, also das ist schon ein technologischer Wissensfortschritt, den die haben.
Ja, aber guck mal, ich habe
permanent, womit die permanent die ganze Szene
dominieren. Also,
die ganze Grappling-Welt.
Ich kenne welche tatsächlich, da gibt der Trainer, die müssen die Vokabeln lernen. Alter, das ist für mich. Erfüllt nicht mehr den Sinn von Spaß im Sport. Weil das ist dann so wie ein Studium. Kann man machen. Mhm. Ist, gehört dahin, sollen die auch machen, ist cool. Für mich will ich will auf die Matte gehen und Spaß haben, ganz ehrlich.
Meinst du viel Theorie?
Für mich ist es einfach, ich gehe dahin und ich packe mir irgendwas, da wird schon irgendwas dabei sein.
Ja. Ich finde, es braucht die Balance. Es darf jetzt nicht nur ein trockenes Studium sein oder so.
Du musst es kennen. Du musst die Sachen kennen.
Es muss beides darstellen. Genau. Echte Kampfelemente. Es muss Spaß machen.
Genau.
Man darf den Spaß daran nicht verlieren. Das ist wichtig.
Sonst bleiben die Leute weg, ganz ehrlich.
Aber diese technologische und technische und theoretische Komponente, Prinzipien, Regeln, Formeln, zu besitzen.
Nein, die gehören da rein, das ist gar keine Frage. Nur wenn du das einfach übertreibst und ich vor jeder Technik eine halbe Stunde erklären muss, ist es Scheißdreck.
Kann aber gut sein auch. Also, wie gesagt, ich finde, da muss man die Balance für sich finden.
Ja.
Und das Dritte, was ich empfehlen kann, ist Sparta Luta Livre und Sparta MMA. Kommt vorbei, wir sind bald höchstwahrscheinlich in einem neuen Gym. Zieht euch rein.
Aber eine Adresse habt ihr schon noch nicht.
Nein, wir sind aktuell. Aktuell sind wir immer noch in Oberhausen erreichbar, Brandenburger Straße 112. Da könnt ihr natürlich vorbeikommen. Wenn alles steht, könnt ihr auch jederzeit dann in das nächste Gym kommen. Da wird viel passieren und wir greifen wieder voll an.
Ja. Ansonsten geht mal einfach auf die Internetseite, ne? Die ist auch ganz gut, habe ich gesehen.
Genau, neues Internetseite Logo. Und auch Instagram-Seite und so. Geht da ruhig mal drauf, schaut euch mal an.
Ich habe eine Empfehlung, die wollte ich letztens schon loswerden, aber da habe ich gedacht, da warte ich, bis hier Nada auch hier ist. Ich habe jetzt die zweite Staffel von Wu-Tang American Saga gesehen. Okay. Hast du schon gesehen?
Nee.
Hey.
Wo gibt's die denn?
Die gab es auf Hulu und jetzt gibt es die auf Disney Plus. Und ich muss sagen, die haben das Business ja komplett umgekrempelt. Die haben ja von oben angefangen und haben sie nach unten. Also die haben quasi eine eigene Industrie aufgebaut. Und die Geschichte von RZA, also den Kopf vom Wu-Tang Clan, diese 8 oder hinterher waren es 9 Charakteren zusammenzuhalten aus einem Ghetto, wo jeder mit Drogen gedealt hat, krass, wo jeder im Gefängnis war, krass, und die über 5 Jahre zu verpflichten, pass mal auf, wir machen das jetzt mit der Musik, wir bauen uns ein eigenes Label auf und jeder kriegt seinen eigenen Plattenvertrag. Diese Weitsicht, die er hatte, also der hat, für die, die jetzt nicht aus dem Hip-Hop kommen, so wie du jetzt, Chris, der hat Hip-Hop, ja, aber der hat Hip-Hop revolutioniert. Das, was damals rauskam, Wu-Tang, der hat alles, das gab's noch nicht. Von den Beats, von den Möglichkeiten, von dem Merchandise, wie sie angefangen haben, von dem Vertrieb, alles, es ist unglaublich. Und wenn man die Serie sieht, jetzt kommt die dritte Staffel, die ist wohl in Deutschland schon raus, aber noch nicht auf Disney Plus, unglaublich. Also da ist wirklich...
Ey, das ziehe ich mir auf jeden Fall rein, weil...
Super intelligente Texte. Es gibt keine andere Gruppe. Das ist quasi die Beatles im Hip-Hop, als die rauskamen. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, kennt ihr Soundgarden in Dortmund noch?
Ja, klar.
Da gab es unten die Waschküche. Das war Anfang der 90er, da war ich unten in der Waschküche, da kam Wu-Tang raus. Da waren Frauen, die haben ihre LPs mitgebracht und haben die über den Kopf gehalten und haben dabei getanzt. So was habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Das war eine ganz andere Epoche und ja, wie gesagt,
hört sich irgendwie total hört sich für mich irgendwie schräg an.
Mega geile Serie.
Ich
habe schon
mit Redman kurz abgehangen, wenn ich dich nochmal neidisch machen darf.
Hey, Bob!
Zweite Legende.
Ja, ein Kollege von mir hat die immer verbucht, auch in Dortmund teilweise, auch im Village, wo auch der Manuel Masuch früher gearbeitet hat an der Tür, falls ihr euch erinnert, in Dortmund.
Village kenne ich auch.
Ja, genau. Und da hatte dann Redman Auftritt und wir sind dann zusammen mit Fahrt damals. Ach, übrigens, Fahrt auch noch ein geiler Ruhrpott-Rapper.
Aus Essen, ne?
Aus Gladbeck.
Guck mal, die Welt ist klein.
Ja, sag ich ja. Und mit dem waren wir dann damals im Auftritt, der und Taban. Und das war auch lustig.
Aus Gelsenkirchen kommt keiner,
von,
ne?
Von Anfang bis Ende sind die am Buffen, Alter. Snagger und Pillard. Gelsenkirchen und Gladbeck auch.
Snagger und Pillard?
Ja.
Ich glaube, die schon mal gehört, aber ich wüsste jetzt nicht. Zieh dir die Serie rein. Ja. Vor allem wird da alles genau erklärt. Ghostface und Rag One, die waren ja ziemlich Todfeinde. Die haben ja aufeinander geschossen, wie die dann zusammengefunden haben.
Wahnsinn.
Und alles nur durch seine...
Ich denke mal, die haben keine Munition mehr gehabt.
wirklich, eine geile Serie. Guckt es euch an. Aber wie gesagt, man muss da auch die ganzen Beats kennen und man muss die Alben kennen und die Vorgeschichten.
Jetzt ist
sonst,
gut.
Sonst bringt es wirklich nicht.
Vielleicht lernt man sie in diesem Zusammenhang kennen.
Ich glaube mal, wenn einer die Serie sieht und hat überhaupt keine Bezug dazu, dann wird es, glaube ich, schwer. Wird es, glaube ich, langweilig. Ja, pass auf, wir machen auf jeden Fall eine zweite Folge.
Geil, alles klar.
Du schreibst mir später wann du Zeit hast.
Mach ich.
Und dann haben wir nochmal eine zweite Folge.
Haben wir noch einen raus.
Sehr gut, ich bedanke mich, dass du hier warst, dass du dir Zeit genommen hast.
Ne, für die Einladung, cooles Ding.
Auch an dich.
An den Moritz, den Unbekannten.
An den Moritz, den Unbekannten, der im Hintergrund
sitzt. Alter, das ist ein Koffer, ich komm gar nicht zu euch vorbei.
Ja, aber,
ich hab bei Bock, dass mir der Typ hier zusammenfaltet.
Sag, der Moritz, du bist doch irgendwie auf Instagram oder so unterwegs?
Nein, gar nicht.
Gar nicht?
Nein, nein.
Also, hast du denn,
ruhig alles.
Okay, hast
ich
du
bin
denn
irgendwelche Fahrer.
Hast du denn demnächst irgendwelche Kämpfe, wo man dich sehen kann? Oder?
Ja, auch nur die Grappling-Turniere, die wir alle gehen und sonst.
ILLCS gehen wir hin und da reißen wir Ärsche auf.
Also. Alles klar. Also schaut vorbei, guckt es euch an. Unterstützt. Ja. Unterstützt, support your local, sage ich immer so.
Support your locals.
Support your local.
Ja,
ja, danke, dass ihr da wart, dass ihr das Zeit genommen habt. Und cool. Wir sehen und hören uns nächsten Sonntag wieder.
Alright.
Bis dahin, haut rein. Ciao.
Ciao. Ciao.